Kurt Denk ist der Mann, der den Ironman Europe aus Rot nach Frankfurt in die Main-Metropole gebracht hat und dem Rennen zu goldenen Zeiten und einem Ruf verholfen hat, der bis heute nachhallt. Felix Weichshöfer ist der Mann, der aus dem Challenge Rot die vielleicht beste, bekannteste und beliebteste Langdistanz der Welt gemacht hat. Dass beide zusammen im Podcast an einem Tisch gelandet sind, ist nicht unbedingt selbstverständlich. Und gerade deswegen ist dieses Gespräch auch so besonders geworden. Mein Name ist Niklas Bock, auch wenn mich im Triathlon die meisten Leute Bocki nennen. Und ich bin richtig froh darüber, dass es gemeinsam mit meinen Partnern Selfish und In Silence gelungen ist, in Vorbereitung auf die Trivue-Tour solche Podcasts wie diesen hier an den Start zu bringen. Insgesamt gibt es 5 spezielle Interviews in speziellen Konstellationen ab jetzt online, damit sie immer verfügbar sind, wann immer es dir passt, sie anzuhören. Kleiner Hinweis noch, bevor es losgeht. Wenn du noch kein Ticket für die Trivue-Tour hast, dann solltest du das jetzt schleunigst erledigen, um das nicht zu verpassen. Es geht um das Buch, das ich geschrieben habe, Die Kunst des Triathlons. Es geht um die Kurzfilme, die ich produziert habe beim Ironman Frankfurt, beim Challenge Rot, beim Allgäu-Triathlon und noch einer kleinen Überraschung. An jedem Abend sind prominente Gäste aus der Triathlon-Welt mit dabei, die auf der Bühne sitzen und aus dem Nähkästchen plaudern. Und das Beste ist, du triffst alle anderen Triathletinnen und Triathleten aus deiner Stadt. Die Tickets gibt's auf trivue.de, den Link findest du auch in den Shownotes, da dann auch alle Infos zu den Städten, zu den Terminen und ich freue mich, wenn wir uns dann ganz bald im Januar in deiner Stadt sehen. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ich muss auch erstmal wieder reinkommen, ich habe jetzt ewig keinen Podcast gemacht.
Schöne Grüße von der Mom, die hat einen Termin, die konnte da sein, aber sie hat gesagt, bitte, ich soll dich ganz lieb grüßen.
Ich grüße herzlich zurück, bitte.
Gerne.
Ja gut, wie geht's euch erstmal?
Am liebsten gut.
Das war das Schönste, ja. Als ich hier die Idee hatte für so einen Podcast, also sich mal mit 2 Leuten zu treffen, dachte ich mir, es muss dann irgendwie schon oder sollte im besten Fall auch spannend werden und jetzt nicht so, dass man irgendwie Leute an einen Tisch bringt, von denen man das erwarten würde, dass sie auf jeden Fall an einem Tisch landen. Und als ihr dann beide zugesagt habt, ist für mich also wie so ein kleiner Traum wahr geworden. Ne? Ich habe gedacht, das wäre richtig cool, wenn das klappt. Und dann hat das funktioniert und habe ich mich richtig gefreut. Jetzt habe ich ja gerade gesagt, für mich war es was Besonderes, irgendwie so ein Gespräch. Ist es für euch auch eine besondere Situation, an einen Tisch zu kommen? Oder ist das in einer, oder wie oft gab es in der Vergangenheit überhaupt die Situation, dass ihr euch getroffen habt, um an einem Tisch zu sitzen und euch zu unterhalten?
Im Nachgang wahrscheinlich viel zu wenig, Gott, ne? Deswegen, ich habe mich jetzt tatsächlich die letzten Tage, wo es auf den Termin zuging, richtig gefreut.
Weil das in der Vergangenheit irgendwie zu selten war, oder?
Ich glaube, da wollen wir noch drauf eingehen. Die gemeinsame Vergangenheit, die war, denke ich, nicht immer ganz einfach. Aber immer, wenn wir uns danach getroffen haben, Selfish Night oder sonst was, es war so herzlich. Und ich glaube, da haben wir auch beide, inklusive der Familien, gesehen, hey, wenn wir uns einfach früher mal an den Tisch gesetzt gehabt hätten, sind so viele Gemeinsamkeiten da. Schade, dass man das früher gar nicht so gesehen hat.
Ja.
Also das letzte Mal haben wir uns gesehen in Frankfurt im Open Café. Es ist schon viele, viele Jahre her. Da war ich noch aktiv tätig. Also heute haben wir 25, das muss 16 Jahre her sein ungefähr. Und ja, der Felix ist ein Herzensmensch und das ist immer schön. Und eigentlich mussten wir uns gar nicht sehen, wenn wir uns eine E-Mail geschrieben haben oder eine WhatsApp oder irgendetwas. Wir wussten, was der andere meint. Und wie der andere denkt und wie es gemeint war. Und also wäre es immer so gewesen wie mit Felix, ja, hätten wir nie ein Problem gehabt.
Wie meinst du das?
Naja, also die Anfangsjahre waren ja ein bisschen ruppelig, ja, oder ruppig, weil man nimmt natürlich jemand anderen etwas weg, als wir die Lizenz bekommen haben, und das verstehe ich. Ich bin ja jetzt 77, jetzt kann ich viel mehr verstehen als früher. Früher warst du ja mitten im Hamsterrad und hattest nicht den Blick nach draußen. Heute hast du den Blick nach draußen und kannst nachvollziehen, wie es anderen Menschen geht, wenn man etwas weggenommen bekommt. Das ist so. Warum das weggegangen ist, können wir näher später, wenn ihr möchtet, drauf eingehen. Und da kann ja Felix nichts dazu, der war damals noch jünger. Das war mit Detlef damals halt eine Situation, wo halt, du musst ein bisschen familiär ausholen. Meine Frau kommt aus der Gegend her, die ist hier aufgewachsen und ist Fränkin. Ja, also ich bin ein Hesse, bin eine Fränkin verheiratet. Und wir waren mit Detlef Köhnl und seine Frau, der Heidi, sehr befreundet und die waren sehr eng miteinander. Und als es dann bekannt wurde, dass die Lizenz nach Frankfurt geht, und dieser Satz hat sich halt bei meiner Frau eingeprägt und es weckt halt dann darauf den Ehemann, sagte der Detlef zu meiner Frau, jetzt bist du meine Feindin. Und das ist natürlich, das hat so ein bisschen dann vieles auch von meinen Aussagen später beeinflusst, die ich heute nicht gut finde und wo ich sage, boah, das hätte ich besser nicht gesagt. Aber das war so ein Ursprungssatz. Du bist jetzt meine Feindin, wo wir vorher engste Freunde waren. Und Frauen trifft das noch viel mehr als Männer. Und ich habe es halt auch ein bisschen stark abbekommen dann. Und da hätte ich mir einen Herzensmensch wie Felix gewünscht. Das wäre nie passiert. Never, ever.
Also, dass so ein Satz über deine Lippen kommt, wie jetzt sind wir Feinde sozusagen, oder?
Das wird mir nie einfallen. Das ist schön, dass der Kurti so erklärt, weil für uns war es so, der Dad hat es damals vom Detlef übernommen. Das war auch alles etwas ruppelig und es hat auch dann gerichtlich geendet. Also auch da haben wir sehr viel Lehrgeld zahlen müssen und den Detlef da anders kennenlernen müssen. Und wir als Familie waren dann natürlich auch von dem Bild, dass der Detlef über Kurt hatte, beeinflusst, negativ beeinflusst und wir haben uns nie zusammengesetzt. Und das war eigentlich so im Nachgang der Fehler.
Warum? Also weil ihr irgendwie das ja, genommen habt, was der Detlef dann gesagt hat?
Der böse Kurt und sonst was und das haben wir für bare Münze genommen. Und deswegen kam es dann zwischen uns da nie zu einem Austausch und im Grunde genommen, wenn man das jetzt mit, ja Gott, weit über 20 Jahre jetzt hat, ne, Rückblick sieht, das waren zwei Familien, die beide All-In sind, wo beides mal die Häuser an der Bank zurück waren, wo es wirklich um die Existenz ging und wo beide nur eines konnten arbeiten und wo ganz viel Angst da war. Mhm. Im Grunde genommen waren wir genau in der gleichen Situation.
Ja, 100% Zustimmung. Wir hatten ja unseren Podcast bei mir im früheren Büro und da habe ich ja gesagt, ich habe ganz tief dem Teufel ins Maul geschaut. Und das war wirklich so mit 880.000 Euro Miese. Boah, da stehst du am Abgrund. Ja. Und dann tust du dein Haus verpfänden und alles. Und ich habe das ja damals erwähnt, wäre Opel nicht gekommen oder wäre mir Opel nicht geglückt, würde ich heute hier gar nicht sitzen. Ja.
Ich habe an die Geschichte echt dann auch nach dem Interview noch ganz oft gedacht und mir so mal versucht vorzustellen, wie das ist, wenn du so mit dem Rücken an der Wand stehst und so gezwungenermaßen entweder dein großes Vorhaben begraben musst und sagst so, das war's und auch private Existenz ist gescheitert oder das genau andersrum zu nehmen und sagen so, jetzt erst recht und jetzt setze ich alles auf eine Karte und gebe alles. Und ich weiß nicht, ob ich das irgendwie hätte aufbringen können, zu sagen so, ich gehe jetzt all in. Also so dieses, also was hat einen da zu getrieben?
Die Fokussierung, das die Liebe am Gelingen. Es musste gelingen, das ist der Punkt. Du hast weder nach rechts noch nach links geschaut, hast natürlich da auch ein bisschen Trümmerfeld hinterlassen, aber nur das war der Weg zum Erfolg. Aber durch diesen Weg hin, dass du weder rechts noch links geschaut hast und zum Erfolg gekommen bist, hast du nicht gesehen, dass dich im Grunde jeder Handwerker, der entdeckt hat, dass du ein Grünschnabel bist, das zum ersten Mal machst, über den Tisch gezogen hat. Ja, also 30% mehr waren immer drin. Ja, nach dem zweiten, dritten Jahr ist das nicht mehr passiert. Aber 880.000 Miese kommen schnell zusammen dann. Ja, wenn die Frau Roth, Oberbürgermeisterin und der frühere Ministerpräsident Koch zu mir sagt, wenn es nicht klappt, stecken wir sie ungespitzt in den Boden auf dem Römerberg. Ja, dann hast du einen unglaublichen Druck als ein Mensch, der, ich bin gelernter Drucker, ja, ein ganz normaler, bodenständiger Typ, ja, der plötzlich mitten in der Politik sich beweisen muss, weil die sagen, es hängt die Olympia-Bewerbung damals von Frankfurt mit dran. Ja, und dann weißt du auf einmal, Halleluja, was liegt für eine Lastung auf deinen Schultern? Und dann muss natürlich alles 1A sein und noch besser wäre, hätte ich BWL studiert, hätte ich das nie gemacht. Gott sei Dank habe ich nicht BWL studiert, weil dann hätte ich vorher die Reißleine gezogen. Und so habe ich nur gesagt, wir müssen es schaffen. Und aus dieser Situation, die auch später dann, und deswegen weiß ich, wie es Felix gegangen ist, kann es absolut nachvollziehen, wenn du auf einmal, bei euch war es die Quelle, einen Hauptsponsor verlierst, und stehst da und dann verlierst du eine Lizenz und weißt nicht, wie es weitergeht. Und bei uns war so 880.000 mäßig, hat so einen Stapel Danksagungen von Bundeskanzler Schröder über Schäuble. Und ZDF hat mich zum Interview eingeladen, aber dann wirst du einmal realisierst du bist eigentlich komplett pleite, komplett. Und du hast alles verloren, alles. Und ich war bereit, alles auch aufzugeben. Wir wollten Haus verkaufen, dass wir die Handwerksrechnung bezahlen konnten. Und meine Frau hatte schon einen Flug auf die Philippinen gebucht. Das ist eine filmreife Story, das ist so. Und mein Sohn war damals ein Jahr oder eineinhalb Jahre alt. Und das vergisst du nie. Und das sind eben Sachen, und dann prägst du, das prägt dich so, diese Situation. Und dann kommt Opel, der Anruf, 48 Stunden nach dem kompletten Downfall, ja, und sagt, kommen Sie mal vorbei, wir haben eine Idee. Ja, und das zieht dich nach oben. Und dann ist natürlich ein Zahnrad in Bewegung gegangen, wo du sagst, da hast du nicht mehr so sehr den Kontakt zu Felix' Vater gehabt, auch nicht zu Detlef, weil du musstest einfach gewinnen. Du musstest dann das befriedigen, du musst den Sponsor befriedigen und jenes. Und heute im Nachhinein sage ich, ja, alles hat seinen Sinn, auch der größte Unsinn manchmal, aber so wie es entstanden ist, auch mit Felix und seiner Mutti, und so, das hat mich innerlich sehr gefreut, weil es bei uns ja genauso ist, war meine Frau und ich. Mhm. Nichts anderes. Bei Felix war es er und seine Mutter und später seine Schwester. Und hier war es meine Frau und ich. Nichts anderes. Wir hatten nichts anderes da. Ich habe dann später noch Leute von der Bundeswehr rekrutiert, den Kai Walter. Aber das ist ja alles sekundäre Sachen. Mhm. Die entscheidenden, das volle Risiko lag bei der Familie, genau wie bei Felix.
Das ist eine von diesen Gemeinsamkeiten, aber auch das Grünschnabel sein. Also da habe ich jetzt auch gerade an dich gedacht, was du gerade beschrieben hast, mit plötzlich steht man da zwischen den Politikern und in den Medien und muss irgendwie seinen Mann stehen und sich eben nicht über den Tisch ziehen lassen von auch dann Handwerkern und so. Das hast du doch auch genauso erlebt, oder nicht?
Bei mir ging es ja ein bisschen später los, als es damals mit Challenge losging, hat es ja mein Vater noch geführt, er war ja noch gesund. Ich war gerade im Studium. Aber es war schon so, also der Dad hat genauso wenig Erfahrung gehabt und die ganzen Zulieferer, Zeltbauer und sonst was, die konnten ihm ja sonst was erzählen. Da hat er tatsächlich am Anfang den Detlef noch gehabt, der ein bisschen draufgeschaut und gesagt hat, hey, das zahlen wir nicht. Das war gut tatsächlich, aber das ist uns genauso passiert. Und das ist viel Lernen und bei uns war es damals die Situation noch ein bisschen andere. Da war so dieser Kampf im Landkreis, hey, wir schaffen das, es geht weiter und es geht auch ohne Ironman. Also da haben wir viel Innenpolitik machen müssen tatsächlich, die Helfer motivieren müssen, das Team motivieren müssen, die Politiker bei der Stange halten müssen. Und das war ganz, ganz schwer am Anfang. Oder auch die Athleten überzeugen, hey, das wird weitergehen. Ne?
Und wenn jeder so, wie ihr es beschreibt, der mit sich beschäftigt war, wie kam es dann zu diesem Konflikt? Weil nach außen, als Fan hat man ja immer den Ironman Frankfurt irgendwie gesehen und den Challenge Rot. Ich glaube, die Leute, die Triathlon machen, haben beide Rennen immer geliebt. So, also die Leute, die den Sport gemacht haben, dann glaube ich sowohl als auch das gefunden, was sie haben wollten, wonach sie gesucht haben. Aber so in den Medien und so war das natürlich immer ein Thema. So die zwei Giganten gegeneinander. War das von Medien gemacht, wenn eigentlich ihr euch so beide auf eure Aufgaben fokussiert habt oder wie kam das dann zustande?
Ich glaube, es war schon ein bisschen Angst auch. Also wenn man mal jetzt das betrachtet, letzter Ironman Europe in Rot hatte um die 3000 Teilnehmer und die haben sich einfach aufgeteilt auf Frankfurt und Rot. Und plötzlich hatte jeder knapp über 1000 auf den Starterlisten. Ich glaube, wir hatten knapp unter 1000 Finisher dann. Damit kannst du kein Rennen finanzieren. Also weder wir nicht, noch der Kurt, der ja noch viel höhere Kosten hatte. Also das war die pure Angst. Da hast du quasi um jeden Athleten dann gekämpft. Ne? Mhm. Und ich glaube, daher kam das.
Wie ist das, also wie ist dann öffentlichen Streit draus geworden? Weil ich habe ein schönes Zitat nämlich gefunden. Das ist auch ein Zeitungsartikel von 2009. Kurt Denk und Felix Weißhöfer sind in inniger Rivalität verbunden. Also auch da irgendwie, ihr sitzt im gleichen Boot mehr oder weniger. Und irgendwie liegen sich die beiden deutschen Veranstalterschwergewichte dauernd in den Haaren. Habt ihr das auch so empfunden? Mhm.
Ich glaube, jeder hat für sich versucht, das Beste zu tun und dann kamen von außen die Medien und es war natürlich schon immer schön, Frankfurt gegen Rot, Rot gegen Frankfurt. Das hat man gelesen und da wollte man dann wissen, was ist denn jetzt schon wieder? Und wir haben uns öffentlich in Interviews oder so überhaupt nicht gebettelt, aber Frankfurt hat dann das gemacht, Rot hat das gemacht und das wurde dann ein bisschen zusammengedichtet, glaube ich auch. War eine gute Schlagzeile wahrscheinlich.
Du musst ja lernen, mit den Medien umzugehen. Also das war, wie gesagt, ich war ein komplett unbedarfter Medienmensch bis dato davor. Und du lernst sehr schnell, ja, weil wenn die Bild-Zeitung gut über dich schreibt, schreibt die FAZ schlecht über dich. Das ist halt so. Und umgekehrt ist es genauso. Und wenn da eine Schlagzeile kommt, also die damalige Oberbürgermeisterin in Frankfurt hieß Rot, und dann kommt die Schlagzeile in der Bild-Zeitung, der Ironman geht von Rot zu Rot, ja, dann bauen die schon mal mit einfach, sag ich mal, simplen Schlagzeilen Stimmung auf, ja. Und manches bekommt man in den Mund gelegt, manches heben sie einem auch drauf. Das machen Journalisten, und bis du das gemerkt hast, sind 1-2 Jahre vergangen. Das geht sehr schnell, weil du hast nur einmal im Jahr das Rennen. Ja. Ja? Und im ersten und im dritten Jahr habe ich das Spiel verstanden, ja, dass die immer ein bisschen kitzeln wollen und auch die Spitzen setzen wollen. Und manchmal, das ist klar, ich glaube, ich kann vieles nicht. Dafür habe ich mir gute Leute geholt. Aber ich kann sehr gut etwas vermitteln, verkaufen. Und die Dinge, wenn du von etwas begeistert bist, das musst du verkaufen können. Und dann gehst du zu den Zeitungen mit relativ einfachen Vokabeln. Und das mögen die eigentlich. Die mögen kein öliges Gerede, weil mit den einfachen Vokabeln machen sie Schlagzeilen. Deswegen mögen sie dich, und sie mögen dich auch mal nicht. Je nachdem. Ja, da gibt's ja viele Geschichten. Ja, tief weit in die Geschichten, Doping und so weiter rein. Da hängst du plötzlich zwischen allen Stühlen. Aber ich muss ehrlich sagen, im Nachhinein, jetzt mit fast 2010 raus, 15 Jahren Abstand, manches habe ich auch bewusst benutzt. Du musst auch Medien benutzen können, um auf dich aufmerksam zu machen, auf dein Event, um in der Zeitung zu stehen, weil das liest dein Sponsor. So simpel ist das Spiel, das lernst du dann ganz schnell.
Kurze Werbung, und ich habe eine Aufgabe für dich. Stell dir doch bitte gerade mal vor, wie schön es sich anfühlt, zum allerersten Mal auf seinem neuen Fahrrad zu sitzen und eine Trainingsrunde zu drehen. Schöner geht's doch fast nicht mehr. Ein ähnliches Gefühl ist das, wenn man so ganz niegelnagelneue Laufschuhe anhat und zum ersten Mal damit im Training unterwegs ist und man denkt, man fliegt. Und wisst ihr was? Diese schönen Gefühle kann man auch mit in die erste Disziplin nehmen, wenn man eher so ein bisschen transusig und träge sich mal wieder mitten im Winter, wenn noch alles düster und dunkel ist, ins Schwimmbad schleppt. Dann muss man sich das Leben manchmal leichter und schöner machen, als es in dem Moment vielleicht ist. Und das geht mit einem ganz einfachen Kniff. Und zwar sich einfach mal wieder was zu gönnen. Ich kann euch nur empfehlen, schaut mal im Online-Shop von Selfish vorbei. Da gibt es jede Menge Accessoires, Trainingstools, Badehosen, Schwimmbrillen und so weiter. Also alles das, womit man sich so ein bisschen leichter machen kann. Und das Allerbeste ist, im Moment spart ihr im Online-Shop von Selfish 15% auf alle Produkte mit dem Code TRIVU. Alles groß geschrieben, TRIVUE. Selfish.com. Einfach ein bisschen shoppen, einfach mal was gönnen und dann wieder das Schwimmtraining richtig genießen. Und jetzt geht's zurück zum Podcast.
Also du hast was genutzt, meinst du jetzt dieses Verhältnis Rot-Frankfurt?
Damit gespielt? Nein, die Medien zu nutzen, einfach mit Schlagzeilen. Ich nehme ein Beispiel, das hat jetzt nichts mit Rot zu tun gehabt. Wir hatten in einem Jahr den Faris am Start und noch einen und noch einen, noch einen, Norman. Und dann fragt der Bildreporter mich, wie ist das denn? Und dann sage ich, naja, weil ich bin auch Fußballfan, das ist so, als wenn Messi und Ronaldo bei der Eintracht auflaufen. Und das ist natürlich, das hat nichts mit Rot zu tun gehabt, aber das sind so Dinge, wo du plötzlich merkst, die brauchen so etwas. Und schon hat die Bild-Zeitung eine riesen Schlagzeile daraus gemacht. Mhm. Ja. Und warum Felix und ich eigentlich viel zu spät zusammengekommen sind, glaube ich, liegt einfach an der Historie mit der Geschichte. Du bist jetzt meine Feindin. Und ich habe dann irgendwann einen blöden Satz gesagt, Frankfurt ist Champagner und Rot ist Bratwurst, und das hätte man nicht sagen sollen, das nehme ich mit in mein Grab, das tut mir heute noch leid. Aber das kam aus dieser ganzen Story heraus, weißt du, wo du, die Ehefrau sitzt dir im Rücken und sagt, was kommt denn jetzt wieder? Ja, und das ist schade. Wir haben uns danach noch manchmal, also wir meine ich, der Kai Walter, mein Rennleiter, weil ich als Person und der Detlef Kühnel immer in der Mitte getroffen, in Würzburg an der Raststätte, und haben uns so ein bisschen ausgesprochen, wer bei wem starten soll. Also das war so. Weit nachdem diese Geschichte mit du bist jetzt meine Feindin, ich habe dann nach ein paar Jahren stand ich drüber und er stand wahrscheinlich auch drüber, das war dann bevor es zur Familie Waldschürfer gewandert ist. Aber es war ein komplett anderes diametrales Verhältnis mit Detlef. Detlef war ein harter Mensch, ein harter Verhandler auch. Ich kenne ja Roth aus meiner Zeit als Reiseveranstalter. Ich bin ja hier, da war unser Sohn gerade 6 Monate alt, mit der Babygrippe noch rumgelaufen. Da hatten wir einen Stand als Hawaii Holiday Service, meine Reisefirma. Also ich bin tief verwurzelt eigentlich damit und habe den Detlef Köhnel in der Zeit auch als harter Verhandler kennengelernt. Und er will so und so viele Betten in Hawaii im Hotel und für seine Frau ein extra Cabrio und so weiter. Das kriegst du halt mit. Und als ich Felix zum ersten Mal getroffen habe, da war mir klar, das ist ein Herzensmensch. Das ist eine ganz andere Story. Der ist wie meine Frau, das sind Herzensleute. Und das war einfach schade, dass das von Anfang nicht so war. Konkurrenz ist immer gut, weil Konkurrenz belebt das Geschäft. Es hat dem Sport gut getan.
100%.
Das habe ich geglaubt von Anfang an. Die Angst von Roth und der Familie kann ich verstehen, aber mir war bewusst, dieser Sport, der wächst, das war ja im Jahre 2012, 2013, 2014. Und als ich merkte, dass Opel uns 750.000 Euro gibt und dann Duracell nochmal 450.000, da hat es bei mir geklickt, nie BWL gelernt. Halt, die großen Firmen sehen in diesem Sport Potenzial. Und wenn große Firmen in diesem Sport Potenzial sehen, wächst dieser Sport. Mhm. Und durch die Synergie Frankfurt, was ja eine Großstadt ist, wo jetzt nicht so diese Urwüchsigkeit von Roth, ihr habt ja hier das ist ja Urwuchs, das ist ja Urgestein alles, ja. Hier musst du ja den Boden küssen, wenn du hier reinkommst in den Ort, ja, ist so. Hier ist ja alles entstanden, ja. Manuel Debus und die ganzen Sachen. Ist Frankfurt etwas, das war total artificial am Anfang. Da hängen sich die prominenten Zahnärzte und die prominenten Rechtsanwälte dann das Finisher-Trikot in ihre Praxis rein, weil sie nach 14 Stunden noch durch den Römer gelaufen sind. Aber das hat halt ein anderes Publikum, ein anderes Klientel angezogen und das wiederum hat den Sport insgesamt nach vorne gebracht. Auch wenn das, wenn man es jetzt so sagt, alles lame ducks waren, ja, in Bezug auf die Geschwindigkeit. Aber es hat motiviert. Ein ganz anderes Kundenklientel. Und das hat beiden Veranstaltungen am Ende des Tages gut getan und tut nach wie vor gut.
Ich glaube auch, dass weder Roth noch Frankfurt das wäre, was es ist, ohne den anderen.
Ich glaube, der Sport in Deutschland. Also wenn man jetzt mal den Triathlon-Sport auf der Langdistanz in Deutschland vergleicht mit, würde ich sagen, allen anderen Ländern, ich glaube, es gibt keine so gut organisierten Veranstaltungen wie hier. Und das ist wirklich auf diese Rivalität zurückzuführen, weil wir haben hier bis ins Kleine reingeschaut. Also da hat es geheißen, Mensch, der Kurt hat jetzt in der Zielversorgung Pizza. Eigentlich, wenn der Kurt Pizza hat, dann brauchen wir auch Pizza. Also das ging bis darunter, wo wir uns wirklich gebettelt haben in der Qualität. Und da war, glaube ich, dem Kurt kein Geld zu teuer, noch uns kein Geld zu teuer, weil wir wollten den anderen übertrumpfen.
Korrekt.
Und das war was Persönliches. Also so war es ja dann so.
Nein, du willst gewinnen. Das ist also,
genau.
Das ist ja nichts Schlimmes. Ja, du willst gewinnen und wenn der andere Zweiter wird, akzeptierst du es trotzdem und du akzeptierst auch, wenn du Zweiter bist. Ja? Also ich sage ein Beispiel. Ich habe vor 4 Wochen bei der Senioren-Europameisterschaft den ersten Platz um 200stel verloren. Ja? Boah, da ärgerst du dich zunächst 200stel. Das ist so viel. Ja? Und dann freust du dich für den anderen, der hat 200stel Glück gehabt. Ja? Und am Ende, in dem Moment, wo ich Felix zum ersten Mal gesehen habe und mit ihm 2 Sätze gewechselt habe, wusste ich, schade, das hätte eigentlich 5 Jahre früher passieren sollen. Nichtsdestotrotz, dem Sport hat es nicht geschadet. Unsere Nerven hat es ein bisschen vielleicht manchmal geschadet, ja. Aber dem Sport an sich hat es nicht geschadet und die Deutsche Triathlon kann sich bei allen bedanken, bei Felix, seiner Familie und bei meiner Frau und mir, dass sie mehr Mitglieder bekommen hat.
Das glaube ich auch.
Mehr Beiträge.
Ja, und ich glaube auch, wie gesagt, das Ansehen des Sports, ausländische Athleten sagen, okay, wenn du nach Deutschland gehst, kannst du dich drauf verlassen. Da stimmen die Veranstaltungen.
Ja, also das Qualitätssiegel Triathlon made in Germany, das glaube ich auf jeden Fall ihr zu verantworten, dass das so hoch angesehen ist in der ganzen
Welt. 100%. Also das waren auch so Kleinigkeiten. Erste Veranstaltung in Frankfurt, wir sind komplett mit allen Wettkampfleitern hochgefahren, weil wir uns auch anschauen wollten, weil wir auch interessiert waren. Und dann haben wir gesehen, dass der Kurt aus Hawaii Leihgrenze eingeflogen hat. Völlig finanzieller Irrsinn. Geiles Bild.
Stimmt.
Und vor allen Dingen die kühl zu halten.
Ja. Aber das sind dann die Dinge, die dir als Veranstalter auffallen, wo du sagst, boah, der geht an die Vollen. Dem ist es was wert. Ja,
das ist und die Liebe zum Detail.
Genau. Ja. Und ich glaube, dass das den beiden Veranstaltungen so gut getan hat. Und damit wieder dem Sport, weil es eben jetzt ist es anders, da wird viel gespart und nach all den Übernahmen und was weiß ich was, wo dann Budgets vergeben werden. Ja, da sind keine Leihgrenze drin, da ist auch die Pizza nicht mehr drinnen. Mhm. Ja, das gibt es nicht mehr. Der Kurt hat es mit seinem eigenen Geld bezahlt und wir zahlen es heute noch mit unserem eigenen Geld. Und wenn ich sage, nee, ich will das jetzt, weil ich glaube, dass die Athleten das wertschätzen, dann machen wir das. Mhm. Und das ist aber in der Zeit entstanden.
Also diese Liebe zum Detail, die hast du da auch entdeckt? Oder mit,
ja, und wir schauen es uns auch gerne an. Halbe Büro ist Berlin-Marathon gelaufen. Und auch da haben wir wieder Dinge gelernt. Mhm. Und ich glaube, dass wir, wenn man sich ein bisschen umschaut, nicht nur im Triathlon, sondern auch auf Konzerten und Sonstiges, du immer wieder was mitnehmen kannst, wo dann der Kunde, sprich der Triathlet oder der Sponsor oder die Bevölkerung, Homestay, bis hin zu den vielen Helfern davon profitieren kann.
Ich stelle es mir gerade so vor, so Zeitreise zurück. Ihr beide seid Rennveranstalter und macht eure Sache wirklich gut und investiert eben in diese kleinen Details, da freut man sich ja auch drüber. Dann denkt man sich, ach, da ist total. Der Leihkranz, das ist ein Bild, das hat man im Kopf gehabt, dann ist es so, dann sieht man das, dann freut man sich drüber. Und dann wäre es ja ein schönes Lob, von einem anderen Veranstalter zu hören, ich habe gesehen, du hattest da Leihkränze im Ziel, was für eine geile Idee. Das wäre ja sowas gewesen, wo man nicht so, ach, schön. Ja. Also man gönnt sich das auch irgendwie gegenseitig. Und dann ist aber so dieses, was du gesagt hattest, das Bratwurstrennen in Rot. Wir sind Champagner, das ist Bratwurst. Das ist genau das Gegenteil von dem, was man sich halt vielleicht erhoffen würde, so dieses Respekt gezollt bekommen dafür, dass man mit der gleichen Liebe zum Detail seine Sachen macht.
Aber
wie ist das dann
bei dir? Aber sowas hat uns dann auch angespornt. Wie der Kurt vorhin gesagt, also das hat uns unwahrscheinlich motiviert, nicht denen, wenn wir es zeigen. Ja, und ich glaube, wir sind in den Anfangsjahren, gerade wo der Kurt dann auch die großen Sponsoren und Partner hatte oder den Kontakt zur großen Politik, Ministerpräsident etc., da war auch bei uns so ein Neidfaktor da, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir hatten es da nicht so einfach, haben wir bis heute nicht. Also München ist sehr weit weg von Rot und Bayern ist manchmal sehr weit weg von Franken. Aber erst als wir dann angefangen haben, nur auf uns zu schauen, auf unsere Stärken zu schauen und eben zu sagen, ja, wir sind der Bratwurst-Triathlon und das ist hier total schön. Und hier sind ländlich-sittliche Preise in den Restaurants, bei den Unterkünften, tausende Athleten sind in Gastfamilien. Das ist unsere Stärke. Und erst als wir so diesen Fokus, glaube ich, verschoben haben auf das, was uns wirklich ausmacht, ging es uns erstens damit besser, aber zweitens konnte das Rennen sich damit auch ganz anders entfalten.
Mhm. Kommt noch ein Punkt hinzu. Das war das letzte Treffen mit Detlef Köhnel seinerzeit in Würzburg, was wir hatten. Nee, das war sogar hier in Raststätte Feucht bei Nürnberg war das. War ich mit Kai Walde und der Detlef hat mir gesagt damals, dem Kai Walde und mir, uns geht es finanziell wahrscheinlich bald gar nicht mehr so gut. Wie kommen wir in bessere Zeiten? Und das ist jetzt wirklich Wahrheit. Und dann habe ich gesagt, Detlef, schau mal, mach doch etwas, was wir nicht können. Ich sagte, was meinst du damit? Sag ich, guck dir doch einfach mal an. Mein Ziel war immer, auch wie ich damals mit Hawaii Holiday Service in einen Bereich reingegangen bin, wo zuvor ein Platzhirsch drin war, Hannes Hawaii Tours. Ich habe geschaut, was Hannes Hawaii Tours nicht macht und habe gesagt, das musst du machen, Regel den Leuten an der Strecke im King Kamea Highway geben und so weiter und eigene Hemdchen denn geben. Ich habe gesagt, mach doch etwas, was wir nicht haben. Ja, was meinst du denn, sage ich, macht Staffel. Wir dürfen es nicht bei Ironman, weil es gegen die Philosophie ist. Ja? Macht auf der Langdistanz eine Staffel und du wirst damit Geld verdienen. Damit ist Geld verdient worden. Und deswegen, es war nicht nur so, dass jetzt der Kurt Denk gesagt hat, ich hätte niemals gesagt, du bist mein Feind. Never ever. Du bist mein Mitbewerber oder mein Konkurrent, aber ein Feind. Und das ist wie Bayern München, Borussia Dortmund, aber maximal. Ja? Und ich glaube im Nachhinein, und das muss man wirklich sagen, wenn du älter wirst, wirst du auch ein bisschen ruhiger, will nicht sagen weiser, aber ein bisschen ruhiger wirst du. Und dann sagt man, es hat aber alles so sollen sein. Wenn du heute die Entwicklung siehst, wie es geworden ist, und Felix hat das gerade gesagt, er hat seinen Platz, Roth hat seinen Platz gefunden über den familiären Stil, der unheimlich wichtig ist, den ich bei Ironman heute vermisse. In Frankfurt hatten wir den noch, weil ich bin noch im Ziel zu jedem hin. Meine Frau hat mein Hemd, konnte sie nicht mehr benutzen, was ich an dem Tag hatte. Ich habe jeden umarmt. Aber aus Herzen raus, weil ich glücklich war. Das ist ein Kunde, der kommt ins Ziel, der hat mir 500 Euro gezahlt. Ja, der musste umarmen. Ich will nicht sagen, das Wort SCH drauf, egal wie er riecht. Ja. Mhm. Und das ist heute gar nicht mehr der Fall, das geht gar nicht mehr. Ich bin gestern mit dem Fahrrad unsere alte Radstrecke, also ich schaffe ja nur die halbe Strecke, also die halbe Runde, gefahren. Das sind immer noch die Schilder von vor 25 Jahren, die ich damals dem Ministerpräsidenten rausgeleiert habe. Ironman-Radstrecke, die sehen total vergilbt aus. Und das sind die kleinen Feinheiten. Das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Also wenn ich heute nochmal anfangen würde, das wäre, du müsstest komplett umkrempeln. Weil so viele Sachen sind, die einfach schleifen gelassen worden sind. Die gehen nicht mehr zum Bürgermeister von jeder Gemeinde. Die spielen nicht mehr mit den Feuerwehrleuten Skat und so. All das, das sind Dinge, die musst du machen. Und die hat er, die hat Roth. Und das machen sie. Und das, sage ich, respektiere ich hoch. Und nötigt mir wirklich hohen Respekt ab. Und bleibt bei eurer Sache. Ironman konnte nicht anders. Damals die Geschichte, als sie mich gekauft haben, meine Agentur, die wollten halt global werden, Global Players. Wir machen auch Musikkonzerte und wir waren ja Michael Jackson und alles. Da habe ich schon gedacht, Halleluja, wer hochfliegt, kann auch manchmal tief fallen. Aber es ist das Persönliche verloren gegangen. Die Leute, die es heute machen, sind alle bemüht. Das sind alles junge Leute, die wollen alle ihr Bestes geben. Aber das ist doch ganz klar, wenn du nicht mehr in deinen eigenen Hunderttausenden drinsteckst, dann hast du eine ganz andere Bewegung in dir, als wenn du deine 5.500 im Monat bezahlt bekommst und immer denken musst, naja, vielleicht in 2 Jahren ist der nächste Geschäftsführer wieder dran. Das macht Unterschiede, das ist natürlich da und diese Stärke hat Roth, wird sie immer haben. Ironman hat auch eine Stärke, weil der Name ein Alleinstellungsmerkmal ist, das ist deren Plus. Das andere Plus ist Hawaii, Gott sei Dank sind sie ja jetzt wieder wach geworden und schlau geworden. Werden wir bestimmt später drauf kommen. Und die beiden Veranstaltungen, das hat Felix richtig gesagt, sind Trendsetter in Europa gewesen für die meisten anderen Rennen. Ich war ja dann auch in Italien und wo du manchmal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hast, wie das funktioniert. Das ist gut so und es war gut so und es hat alles seinen Sinn gehabt, dass es so geworden ist. Und ich kann jedem zum Schluss immer wieder umarmen. Ich könnte auch heute, weil Detlef ist kein Feind, wenn Detlef mir gegenüberstehen würde, würde ich ihn auch umarmen. Weil ich weiß, wie hart es ist für Private, für Familien, so ein Ding zu stemmen jedes Jahr. Boah, das sind schlaflose Nächte, Unendlichkeit.
Wenn du an Frankfurt denkst, an was denkst du?
An die Skyline, an die Laufstrecke vor allem. Da hat der Kurt wirklich Maßstäbe gesetzt. Oder wo wir auch sehr begeistert waren im ersten Jahr, wo wir da mit dem ganzen Team oben waren, dass es grundsätzlich möglich ist, den kompletten Platz mit einer Tribüne vollzubauen und der Brunnen schaut oben noch aus der Tribüne raus. Also ich weiß, was sowas kostet. Alles, was nicht in der Norm von diesen Tribünen ist, kostet richtig Geld. Und da hat einfach der Brunnen rausgeschaut. Und das sind, wie ich vorhin schon gesagt habe, so die Detailblicks eines Veranstalters, der dann genau weiß, was sowas kostet. Und das war schon beeindruckend. Wirklich beeindruckend.
Also bei dir sind offensichtlich so diese Kleinigkeiten hängen geblieben, die aber auch gerade in so einer Großstadt vielleicht besonders auffallen. Weil halt, das ist ja nicht der natürliche Raum für
genau, den Triathlon ist. Die für uns anders waren. Ne? War anders. Oder wir hatten immer einen Einrundenkurs bei der Laufstrecke. Das hat der Kurt auf den Kopf gestellt. Ich fand das total komisch und ich fand das total verwirrend. Nee, das hat funktioniert. Das war ein gutes Fernsehprodukt.
Ja, vor allen Dingen war Stimmung an der Strecke
100%.
Unvergleichlich. Ne?
100%.
Und wenn du an Roth denkst, an was denkst du, Kurt?
Also zunächst mal an meinen Beginn mit meiner Reiseveranstalterfirma, mit Hawaii Holiday Service, weil das war schon, ich schieb den Kinderwagen, meine Frau steht nebendran im Zelt und verkauft Reise nach Hawaii. Also das, und sie ist Fränkin, ist hier aufgewachsen. Also das ist schon ein Stück, ich will nicht sagen Heimat, aber für meine Frau ist ein Stück Heimat gewesen. Und ich war dabei, das war schön, einen Fauxpas, den ich hatte. Ich war da quasi gezwungen, in dem ersten Jahr, als ich von der WTC und von Detlef Kühnel den Platz bekommen habe, den vorher der Hannes Hawaii hatte. Und der Hannes musste woanders hin. Und dann sagt der Detlef plötzlich zu mir so, und jetzt machst du die Wettkampfbesprechung mit und erklärst den Leuten in Englisch, was das alles zu tun hat. Nochmal, ich bin ja überhaupt kein Triathlet, noch nie gewesen. Ich bin ein Skifahrer und ein Windsurfer. Und ich hatte null Ahnung von der gesamten Sache. Null. Das ist so wie, ich will jetzt hier nicht den Vatikan in Bezug bringen, aber das ist so wie Mutter Maria, die zum Kind kommt. Ja. Ich habe null Ahnung gehabt. Und dann sitze ich da im Festzelt in Rot und das ist bei mir in Erinnerung. Und ich muss in Englisch sagen, dass das Windschattenfahren vorbei ist. Und ich als Nicht-Triathlet wusste gar nicht, was Windschatten ist, übersetzt. Und sagt, no Windschatten. Und dann hilft mir dem von unten dann der Triathlet und sagt, Drifting. Und so habe ich gelernt. Und das ist mir in Erinnerung geblieben, also intensiv. Und ansonsten, ich fahre ja immer hier vorbei mit dem Auto, wenn ich runter zum Skifahren fahre. Und dann sehe ich immer Rot-Triathlon-Region. Und das freut mich, weil das ist einfach schön, weil der Sport hat mir so viel gegeben. Er hat mir zunächst sehr viel genommen, ja, und hat mir aber so viel gegeben. Ich habe Menschen kennengelernt, die ich nie als Normalsterblicher sonst kennengelernt hätte. Ich habe Erlebnisse bekommen, da kannst du ein Buch drüber schreiben, oder habe ich ja einen Teil gemacht. Und also da bin ich tief dankbar, mit tiefem Demut dankbar und sag: Rot ist ein Teil von mir, weil ich bin ja zu diesem Sport erst durch Rot gekommen, durch meine damalige Firma Hawaii Holiday Service. Nur deshalb, sonst wäre es überhaupt nichts geworden. Und erst dadurch, dass die Reisefirma Hawaii Holiday Service so stark wurde, hat mich die WDC angesprochen und hat gesagt, do you have an idea? We have a problem with Detlef. So ist das entstanden. Und ich habe damals noch gesagt, I have no idea. Du kennst ja die Geschichte, und da sagt er zu mir, ja, come to breakfast tomorrow morning, und da bin ich zum Frühstück, und weil er gehofft hatte, dass ich ihm einen Namen nenne anstelle von Detlef Kühnel, und mir ist keiner eingefallen, ja, und da sage ich, I have no name, but maybe I should do this, ja, und da sagt er zu mir, this was the answer, I said, I expected from you. So bin ich zu der Sache gekommen, null Ahnung, und alles, was ich hatte, war zum Schluss ein Gedanke, eine Vision. Wie machst du das in einer Großstadt? Weil es war ja bisher in einem kleineren städtischen Bereich oder auch Zürich oder auch die anderen mehr in der Peripherie draußen, im grünen Bereich, im Grüngürtel. Und da habe ich mir wieder gesagt, mach's anders als die anderen, haus mitten rein. Habe natürlich den Vorteil, das Momentum der Olympiabewerbung benutzt und konnte alles bekommen. Ich bin zu Frau Roth gegangen und bin zu Ministerpräsident Koch gegangen, so, das will ich, sonst funktioniert es nicht. Dann habe ich es bekommen. Unterschrift, peng, bumm. Alle Landräte waren sauer natürlich und die Bürgermeister zunächst und auch der Feuerbeauftragte, Tribüne 40 Zentimeter zu breit und alles, wie auch immer. Der Brunnen, das dürfte überhaupt nicht sein. Und ich sagte, das wollen wir, wenn wir es nicht kriegen, sagen wir die Veranstaltung ab. Ja. Und all das ging im Hintergrund Momentum Olympiabewerbung. Aber meine Vision war immer, bring eine Veranstaltung, mach die Innenstadt zur Sportarena. Ja. Aber zu jeder Vision gehört ein Plan. Und dann funktioniert's. Wenn du nur eine Vision hast und keinen Plan, geht's nicht. Umgekehrt genauso. Wenn du einen Plan hast, aber keine Vision, geht auch nicht. Man kann man im Politischen sehen. Du hast eine Vision, wir wollen freundlich zu Menschen sein, aber hast du Plan nicht, da geht's in die Hose oft. Ja. Also du brauchst beides. Ich hatte eine Vision, wie es funktionieren soll. Die Laufstrecke muss kurz sein, damit die Leute über die Brücken, die über den Main gehen, ihre Leute sehen können. Die Radstrecke muss auch sehr schmal sein, damit die mit ihren Mountainbikes hin und her fahren können da. Und dann kommt natürlich der Polizeipräsident und sagt, wie machen wir die Zuschauerbeobachtung? Sag ich, ja, das sind Sie doch, und fliegen Sie im Hubschrauber rum. Und da sagt er, ja, beim Henninger-Rennen haben wir eine Million. Sag ich, ja, so viel sind wir nicht. Sagt er, ja, was soll ich denn machen? Sagt er, ja, Sie sagen das, nicht ich, ja. Und er hat natürlich gesehen, Zuschauer, sagen wir mal 1000 Stück am Vilbeler Berg, fahren mit dem Rad gerade 3 Kilometer auf die andere Seite, sind ihre Leute wieder. Der Hubschrauber, sehen Sie da drüben, sind die gleichen gewesen wie da. Und da hat sich natürlich das plötzlich verdoppelt alles, ja. Und da sagt er 500.000 Zuschauer, das war die und never 500.000 Zuschauer. Aber in der Bildzeitung stand 500.000, habe ich gesagt, vielen Dank, am nächsten Tag bin zu Duracell gefahren, die waren damals noch kein Sponsor, habe gesagt, schau, 500.000 Zuschauer, schreibt die Bildzeitung, abgesegnet vom Polizeipräsident Herberg, nicht von Kurt Denk, ja. Und das sind so Dinge, die sind wichtig, die sind einfach wichtig, und da hast du auch Glück manchmal. Du brauchst manchmal unglaublich viel Glück bei dieser Geschichte.
Jetzt kommt die Werbung, und ich muss ein bisschen aufpassen, damit das jetzt nicht so völlig drüber wird, weil es geht um eine meiner absoluten Lieblingsmarken im Triathlon. Das hat was damit zu tun, dass es nicht einfach nur irgendein Unternehmen ist, was hier einen Werbeplatz gekauft hat, sondern da gehört ganz viel freundschaftliche Verbindung und auch viele gemeinsame Erlebnisse aus der Vergangenheit dazu. Ihr kennt sie alle. Die Rede ist von In Silence. Also ich weiß gar nicht, was ich darüber noch erzählen muss. Es gibt Socken noch und nöcher. Es gibt mittlerweile aber auch ganz viele Essentials, Headbands, Running Caps. Es gibt auch T-Shirts und Sweatshirts und hast du nicht gesehen. immer höchste Qualität, beste Funktionalität. Also da werden alle Ansprüche, die man haben kann an Socken und was es sonst noch so braucht, um gut und unverwechselbar auszusehen, erfüllt. Alles wird in Italien und Portugal produziert. Die Socken kommen in unterschiedlichen Längen, Dicken, hast du nicht gesehen. Und deswegen ist auch für wirklich jeden Geschmack und jeden Gebrauch was dabei. Was die Farbpaletten und Auswahl angeht, davon fange ich jetzt gar nicht erst an zu reden. Also ich kürze das hier an der Stelle so ein bisschen ab. Nicht umsonst tragen so viele Weltklasse-Profis diese Socken, nicht nur im Training, sondern auch im Wettkampf. Und deswegen deckt euch doch jetzt nochmal mit einer neuen Kollektion für die nächsten Trainingsmonate ein. Auf insilence.com findet ihr alles, was das Herz begehrt, und mit dem Code TRIVU, TRIVUE, alles groß geschrieben, spart ihr bis zum Ende der Tour, also bis zum 1. Februar, 15% auf alles. Nur nicht auf reduzierte Artikel, aber ihr werdet sicherlich trotzdem fündig und sparen könnt ihr auch. Also viel Spaß beim Shoppen und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Jedes Rennen ist, sag ich mal, Fehlermanagement. Weil du kannst noch so viel planen, es kann noch so viel bis ins Detail vorher mit guten, wirklich guten Männern durchgesprochen worden sein. Es passieren immer Dinge, die sind unvorhersehbar. Und da gutes Personal zu haben, und das hat Felix, das weiß ich, das ist eben die Familie, die ist hier gewachsen. Das ist ja hier alles nochmal, das ist Urgrund. Ja, die haben das von Anfang an gemacht. Ich musste mir Leute zusammenbringen, die hatten genau wie ich wenig Ahnung vom Triathlon. Der Einzige, der Ahnung hatte, war unser Rennarzt, der Klaus Pöttgen. Das war ein Triathlet, ja. Aber alle anderen haben das noch nie vorher gemacht, noch nie. Wir waren ein wilder Haufen, ein Koch. Der nächste war Badmintonspieler. Also es war ein wilder Haufen, der vom Sport null Ahnung hatte. Und da uns keiner auch einen Cent zugetraut hat. Das weiß ja Mark Allen, du kennst die Geschichte, hat damals gesagt, das fällt ins Wasser, das wird nichts, lass es. Der Thomas Hellriegel sagt zu mir, um Gottes Willen, das wird nie was. Ja, und das ist das, was Felix angespornt hat, unsere, sagen wir mal, die Bratwurstgeschichte. Ja. By the way, ich trinke kein Champagner, ich esse lieber Bratwurst, ja, mal das dabei. Aber und das hat uns angespornt, weil es uns keiner zugetraut hat. Wir hatten null Chance, keiner hat uns was zugetraut. Und ich wusste, es muss klappen, sonst steckt mich Koch und Rot ungespitzt in den Boden auf dem Römerberg. Und da vergisst du halt, hart zu verhandeln mit dem Handwerker, und da vergisst du, dieses und jenes zu sparen, dann sagst du, nee, das Beste vom Besten und das Teuerste vom Teuersten, und dann brauchst du Glück. Am 18. August 2002 schien die Sonne. Das ist Glück. 100%. Hätte es in Strömen geregnet, Pech.
Ja.
Ja. So klein sind die Dinge manchmal, beieinander.
Ja, so klein und dann doch irgendwie groß, ne? Also wenn man da überlegt, was du jetzt gerade gesagt hast. Und wie kam das damals bei euch an, als ihr, du warst ja noch eigentlich noch Kind, als du mitbekommen hast, irgendwie unser Triathlon, Ironman bis jetzt verändert sich, und also irgendwann hat man noch mitbekommen, hier ist Bewegung drin. Weißt du noch, wie du das erlebt hast? Wie
die Stimmung bei euch war? Ich sag mal so, der Dad und der Detlef haben das damals miteinander ausgekaspert, dass der Papa das übernimmt.
Da war dann schon klar, dass Ironman weggeht, oder?
Ja, das war damals schon klar. Da war Clint schon zwischen Lou Freeland und Detlef lange Zeit. Und der Dad hat es jetzt mit der Familie oder mit dem Familienrat ehrlicherweise gar nicht so richtig besprochen, sondern der Dad war schon eher so alte Schule, sage ich mal, das machen wir jetzt, Familie folgt. Was ich damals spannend fand, ich glaube, er hat dran geglaubt, und beim Detlef bin ich mir gar nicht so sicher, ob er wirklich dran geglaubt hat oder ob er einfach froh war, wenn die Zahlungen kamen an ihn damals quasi. Aber es war drumherum sehr wenig Glauben dran, dass es funktioniert. Und das weiß ich heute noch. Das war so ein Gefühl. Ich war damals an der Uni, Katrin war noch in der Schule. Aber wir hatten damals einen Bürgermeister und einen Landrat, die gesagt haben, okay, wir stehen dahinter, wir machen das. Die Quelle ist von Ironman zu Challenge mit rübergegangen, der Gerhard Zahn, der damals dafür verantwortlich war, auch ein ganz loyaler Freund. Die haben gesagt, okay, wir probieren das. Wir wissen zwar nicht, ob es funktioniert, und der eine oder andere hat mehr oder weniger dran geglaubt, aber Herbert, wir stehen hinter dir. Und das war für mich schon so ein Ding, boah, da stehen die Leute zusammen und probieren es.
Mhm.
Und das hat mich schon beeindruckt. Auch alle Wettkampfleiter haben weitergemacht beim Dad und haben unterstützt. Und auch da hat sicherlich nicht jeder dran geglaubt. Bei den Helfern, bei den lokalen Athleten hat man es gehört. Und ja, ich glaube, wir waren damals tatsächlich gar nicht so zum Erfolg verdammt wie der Kurt, sondern bei uns, wir waren eher von der Angst getrieben, dass es nicht funktioniert oder dass uns jemand hängen lässt oder. Und da die Menschen zu motivieren und zu sagen, wir bauen jetzt hier was auf, wir können jetzt hier entscheiden. Die Alternative, die damals aufgezeigt wurde, wo der Lou Freeland zum Deadlift gesagt hat, hey, Massenstart im Kanal, das hätte gar nicht funktioniert. Oder waren so abstruse Sachen dabei, wie die Vereine, die bei uns an der Strecke seit Jahr und Tag die Sprechstellen machen und die Stimmungsnester machen, von denen wollte er 10%.
Mhm.
Das funktioniert hier nicht.
Ja.
Es funktioniert hier nicht. Und die Bevölkerung wäre auf uns sauer gewesen, weil wir hätten es ja dann durchsetzen müssen. Und da haben wir gesagt, nee, das passt einfach nicht. Und ja, da zu sehen, okay, wir schaffen das irgendwie. Und irgendwie haben wir dieses 2002 geschafft. Und ich glaube, der Kurt war genauso erleichtert wie wir, dass wir das irgendwie geschafft haben. Irgendwie, und wenn man das jetzt aus heutiger Sicht sieht, das war ja hanebüchen. Das war damals sicherlich State of the Art. Sowohl in Frankfurt als auch in Rot. Wenn man das jetzt heute mit Rot vergleicht, wir waren auf dem Parkplatz da unten mit allem. Das ist heute nur noch Parking für VIP und Presse. Das waren ja ganz andere Dimensionen.
Das habe ich mich nämlich auch gefragt, wenn ihr jetzt so gegenseitig auf eure Karriere oder das, was ihr geschafft habt als Veranstalter schaut, wo würdet ihr sagen, ist sowas wie Bewunderung mit dabei für den anderen, was er gemacht hat? Und was sind Sachen, wo ihr sagen würdet, das hätte ich aber selber so nie gemacht?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das so wie Kurt und Papa gemacht hätte, das Ding von null aufzubauen. Ich weiß nicht, ob ich mir das zugetraut hätte. Ich habe das miterlebt, ich habe die Ängste miterlebt. Ich glaube, das hat mich auch sehr geprägt, das prägt mich auch bis heute. Also ich sage mal so, finanzielle Sicherheit dieses Rennens der Mitarbeiter, es sind jetzt mittlerweile 14 Mitarbeiter hier, das ist was, wo mir ganz, ganz wichtig ist. Und dann lieber leisten wir uns das jetzt noch nicht, lieber nächstes Jahr, aber das Ding muss solide sein. Corona kam dann noch, wo auch so Ängste hochkamen. Also ich glaube, ich hätte es mir als Mensch nicht zugetraut, was Kurt damals gemacht hat und auch der Papa, da inklusive der ganzen Familie in die Vollen zu gehen. Also das bewundere ich und das hätte ich mir nicht zugetraut.
Mhm.
Ich bin froh, dass ich später kam. Da ging es dem Rennen immer noch nicht gut, aber es war zumindest eine Tendenz abzusehen und die Mom, die da immer sehr aufs Geld geschaut hat und auch gesagt hat, hey, wir müssen doch erstmal schauen, dass das überhaupt reinkommt, Herbert, bevor du das mit vollen Händen wieder rausschmeißt, so auf die Tour. Da war ich immer eher so auf der Mom ihrer Seite. Das ist mir heute noch wichtig, dass alles einfach grundsolide durchfinanziert ist.
Also dieses von null was anfangen, wo man nicht genau weiß, wie endet das eigentlich?
Ich habe das damals dann mit der Family gemacht, ne? Das ich dann aus dem Boden gestampft habe. Aber das war nicht so dieses Riesenrisiko.
Mhm.
Weil dieses Rennen hat so verdammt viele Kosten. Rot und Frankfurt ja noch viel mehr. Das ist nochmal ganz andere Qualität.
Ja. Wenn du auf die Karriere von Felix schaust, ich meine, du hast es ja auch alles mitbekommen, was würdest du sagen, was bewunderst du daran, was er gemacht hat, wie er es gemacht hat und was sind gleichzeitig auch Sachen, die hättest du anders gemacht oder dir nicht zugetraut?
Ein ganz einfacher Satz. Er ist Mensch geblieben. Lass das mal setzen. Einfach das. Er ist Mensch geblieben. In diesem Business Mensch zu bleiben, ist nicht so einfach.
Stimmt, ja.
Und das ist das große Kompliment und der Respekt zu seiner Person. Einfach das. Er ist Mensch geblieben, das bewundere ich.
Ist auf jeden Fall ein schöner Satz und ein schönes Kompliment. Und trotzdem würde mich interessieren, warum ist es so schwierig, in dem Business Mensch zu bleiben?
Boah, das ist ein Haifischbecken. gerade wenn du mit Amerikanern verhandeln musst oder in einer amerikanischen Lizenzabhängigkeit bist, ist das sehr spannend manchmal, wie die Leute dort ticken. Die ticken anders. Das ist ja, würde ich so, dass ich sage, das ist schlecht, was, wie die ticken, aber sie ticken anders als wir. Und das sehen wir jetzt auch im Großen und Ganzen in der Politik. Europa, sage ich, ich spreche es jetzt mal ganz einfach runter. Europa ist Kultur, Amerika ist Wild West. Ja, das ist ganz einfach. Und auf uns bezogen, sage ich, ich bewundere ihn, dass er Mensch geblieben ist und das ist jetzt wirklich so, dass ein Kleiner dem Großen, das ist ja ein Großer, Amerika ist immer groß und Iron Man, ja, die Stirn geboten hat und die Stirn bietet. Das nötigt mir großen Respekt ab und ja, that's it.
Ich glaube, es ist ja das gilt auch wieder für euch beide, dass eigentlich so das Rennen in Frankfurt für dich und das Rennen in Rot für dich eigentlich Lebenswerk ist. Also das bestimmt ja euer Tun oder bei dir hattest du dein Tun und dein Leben bestimmt. Und das ist ja auch was man generell im Triathlon bei allen, die irgendwie involviert, beobachten kann, dass der Sport einen total vereinnahmen kann. Also auch bei den Leuten, die es als Hobby machen, ist es irgendwas, was schnell ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Und ich finde das irgendwie teilweise auch anstrengend, wenn man so feststellt, okay, so ich fange an, mich über den Triathlon zu definieren und dann ist vielleicht auch das, was man da täglich macht, sowas wie identitätsgebend für einen. Und dann sich so die Frage zu stellen, okay, was bin ich eigentlich, wer bin ich eigentlich, wenn man den Triathlon jetzt wegnimmt, so von mir. Habt ihr euch das auch mal überlegt? Also wie wärt ihr ohne, was wäre Felix in dem Fall ohne den Challenge Rot? Könntest du beantworten, wer du bist?
Schwierig, weil ich mich tatsächlich über dieses Rennen definiere, das ist ein Teil von mir, das ist mein Lebenswerk, da bin ich auch unwahrscheinlich stolz drauf und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Chance im Leben hatte, weil die mich auch erfüllt. Und dieser Renntag ist für mich Weihnachten, Geburtstag, Familienfest, Freunde, alles zusammen. Und ich möchte das nie missen, ich möchte es wirklich nie missen.
Was wäre es bei dir? Also wenn man jetzt,
ich hätte nie mein Buch des Lebens schreiben können. Ironman war für mich oder ist für mich das Buch des Lebens gewesen, weil, ich hatte es vorher erwähnt, ich mit Dingen konfrontiert wurde, die ich als gelernter Drucker, ja, und als Hobby-Reiseveranstalter, der dann später den Druckerberuf aufgegeben hat und nur Reisen nach Hawaii verkauft hat, aber das war ja ein kleiner exotischer Fisch im Becken, in einer Nische drin, ja. Ironman hat mich in eine Sache reinkatapultiert über Nacht, wo ich einfach gesagt hatte, da im King Kamehameha Hotel morgens zum Lou Friedland, I think I should do this. Aus diesem Satz heraus, aus dieser reinen Bauchgefühlslage heraus, in eine Sache reinkatapultiert, die ich vorher nie und never, auch mir nicht im Traum hätte vorstellen können. Und wo ich für alles tief, tief dankbar bin. Tiefe Demut, es hat mir Wohlstand gebracht, muss man fairerweise sagen. Es hat mir unglaublich viele schlaflose Nächte gebracht, wahrscheinlich auch meine Krankheit damals. Und ich kann immer nur Danke sagen. Bei allem, was ich heute kritisch sehe bei der Marke, bin ich immer noch tief, tief dankbar, dass ich die Chance gehabt habe, als absoluter Nobody, als einer, der null Ahnung hat von nichts, wirklich null Ahnung von nichts, das zu machen, der nur eine Vision und einen Plan hatte. Das muss man sagen, ich hatte eine Vision und einen Plan und habe weder rechts noch links geschaut und es hat mit viel Glück funktioniert. Ja. Es ist eine tiefe Dankbarkeit und der Felix ist ja noch ein junger Mensch. Wenn Felix in mein Alter kommt, ich bin jetzt 77, schaut er genauso zurück. Das ist eine tiefe, tiefe Dankbarkeit, die du der Marke gegenüber hast, aber auch dem Sport gegenüber. Weil ich wusste ja gar nicht, was Triathlon ist. Wie bin ich dazu gekommen, zu Ironman? Ich habe Reisen nach Honolulu zum Honolulu-Marathon veranstaltet mit Herbert Steffny zusammen, ein bekannter Marathonläufer. Und Herbert sagte zu mir einmal, als wir drüben im Dezember beim Honolulu-Marathon waren, Kurt, geh mal nächstes Jahr rüber im Oktober nach Kona, auch nach Big Island, da machen sie einen Triathlon, das nennt sich Ironman. Ich hatte keine Ahnung. Also bin ich da im nächsten Oktober rüber. und habe das überhaupt nicht verstanden. Da sind Leute Fahrrad gefahren und die anderen sind schon gelaufen und so. Und habe mir schon innerlich gesagt, das kannst du vergessen, was schickt mich der Herbert hierher? Also Herbert Stephanie. Und habe mir die Zeit genommen, bis 24 Uhr zu warten, bis die Midnight-Finisher kamen und sei ein Mann, mit der seine Frau ein Kind auf den Rücken gesetzt bekommt. Und das war der Schlüsselmoment. Boah, da läuft es mir heute noch eiskalt den Rücken runter. Und da habe ich gesagt,
Warum?
Ja, das ist berührend. Der war fix und fertig, der Kerl, und das Kind und die Frau, und das ist Liebe. Das ist tiefste Liebe zum Sport, aber auch Liebe zur Familie. Die Familie entbehrt mit dem Athleten so viel, und das Kind bekommt das mit. Oh boah, das ist so. Ich habe meinen Sohn damals, den Olli, als er 1,5 Jahre alt war, auf meinen Arm steilsten Hang mit runtergefahren. Das ist so beim Skifahren, ja. Mhm. Und das verbindet so tief. Also, boah, ich kann nur heute sagen, tiefe, tiefe Dankbarkeit. Mir bleibt mir gar nicht übrig. Das ist einfach Mahalo. Ja. Und um es zu verstärken, Mahalo Nui Loa.
Das heißt ganz besonders.
Ganz herzlichen Dank, ja.
Also schön, dass du das mit diesem Kindererlebnis erzählst, weil ich habe ja vor, einen roten Film zu machen dieses Jahr. Und da die Idee da ist, den Challenge Rot oder Triathlon aus Kinderaugen zu zeigen. Also auch die ganze Kamera, der ganze Film ist aus Kinderaugen sozusagen, zeigt er das ganze Wochenende so und soll die Momente einfangen, wo das Kind sich beeindrucken lässt, wodurch dann der Traum entsteht, das will ich auch mal erleben. Also so ganz früh das zu verankern, so mit der Familie einzulaufen und denkst so, das macht ja was mit allen Beteiligten, aber das Kind ist angesteckt und denkt, boah, hier will ich auch mal reinkommen. Was glaubst du, ich meine, du kennst das Rennen in- und auswendig, wenn hier ein Kind hinkommt, was sind das für Momente, die was mit dem Kind verändern?
Ich war selber so ein Kind mit 4 Jahren. Ich habe das selber als Kind erlebt und für mich waren das alles Helden. Egal, wie du gerade gesagt hast, egal um wie viel Uhr die kamen. Es waren alles Helden. Und am Montag haben wir dann die Ergebnislisten, die lokale Zeitung gedruckt hat, stapelweise bekommen, haben sie an die Athleten ausgeteilt und hatten unser Helfershirt an und einen Edding dabei und jeder Athlet hat da drauf unterschrieben, nicht nur die Top-Athleten. Und dieses Ding wurde dann so, wie es war, in den Schrank gelegt, wurde nie mehr angezogen und das war eine Trophäe. Und so haben das immer noch ganz, ganz viele Kinder hier im Landkreis als Trophäe zu Hause. Kein Top-Athlet startet in Rot, ohne dass er verpflichtet ist, aufs Helferfest zu gehen und sich da persönlich zu bedanken und dann auch noch eine Stunde Minimum für Autogramme zur Verfügung zu stehen. Und dann gehen am Abend tausende Kinder aus diesem Zelt und haben, finde ich, tolle Helden gesehen. Absolut. Nicht nur die Top-Athleten, sondern eben auch die Altersklassenathleten. Und das ist so faszinierend. Aber das geht ja auch hin bis zu unbedarften Zuschauern, die hierher kommen und sagen, scheiße, nächstes Jahr, ich melde mich an, ich stelle mich heute Nacht in die Schlange. Mhm. Die am Sonntagmorgen noch nicht gewusst haben, dass sie Sonntag oder Montagmorgen um 3 in der Schlange stehen, um einen Platz zu bekommen.
Ja, irgendwas passiert hier mit den Leuten, wie du schon gesagt hast. Manche kommen hier hin und müssen eigentlich den Boden küssen dafür, dass das hier auf jeden Fall ein Erlebnis sein kann, was auch das Leben dann verändert letztendlich. Ja. Trotzdem noch mal der 4-jährige Felix, für den war das alles Helden. Mhm. Aber warum? Also was hast du da gesehen, was die Leute für dich hat zu Helden
einfach werden lassen? Dieser Kampf gegen sich selber. Kampf gegen sich selber, Durchhaltevermögen zu beißen, nicht gleich hinzuschmeißen, dann in so einem Stadion irgendwo einzulaufen und sie auch feiern zu lassen und seine Leistung selbst zu feiern und stolz auf sich zu sein. Und viele Jahre später, wo ich, nachdem ich zweimal im Wondercar gestartet bin, dann auch hier in Rot gestartet bin, das war genau das war ein Wahnsinn. Ich bin völlig angeschossen in dieses Rennen gegangen, Samstag Nacht bis 23 Uhr gearbeitet, dann heim. Und ich habe nicht mehr gewusst, welche Beutel für was sind. Also ich bestelle diese Beutel seit 100.000 Jahren. Ich war so durch und habe diesen Switch vom Veranstalter hin zum Athleten gar nicht hinbekommen. Und dann, da wie gesagt, angeschossen und müde reinzugehen und das dann alles zu erleben und Menschen kennenzulernen auf den langen Wanderungen am Kanal, wo man sich austauscht über das ganze Leben und dann zusammen zu finishen. Das ist ein Wahnsinn.
Es ist 2014 war das, glaube ich. Ich bin auch gestartet in dem Rennen und bin auch irgendwann, ich bin den ganzen Marathon gegangen, 6 Stunden 40 oder so. Und die Leute, du bewegst dich dann ja in so einem
Bubble.
Ja, in so einer kleinen Mini-Bubble mit den, ja. Du machst das ganze Rennen mit den gleichen Leuten, also die wieder überholen dich, du gehst wieder vorbei, aber du siehst ja den ganzen Tag. Und da sind zwei von denen dabei, mit denen habe ich heute noch Kontakt.
Ja.
So, ich hätte die ja sonst nie kennengelernt, aber man ist da so gemeinsam durch und das hat auf jeden Fall so was Verbindendes hinterlassen,
ja.
Das schon. Und wenn ich in Frankfurt bin, auch jetzt letzte Woche war ich jetzt wieder da, es gibt 5 Leute, denen schicke ich von der Laufstrecke irgendwelche Bilder, so einfach nur ein Selfie oder ein Bild von diesem Glasturm, der da an der ersten Brücke steht, wo man rüber muss und sagt so, hier, weißt du noch, 2013. So, und das hat einfach was geschafft, was ja nicht mehr weggeht. So, und jetzt habe ich auf dem Weg hierher zu unserem Podcast, einen anderen Podcast gehört, da ging es so darum, dass wenn man ein Interview macht oder irgendwas erlebt, dass man in 6 Monaten oder wahrscheinlich schon 6 Wochen wissen wir gar nicht mehr ganz genau, über was haben wir uns eigentlich alles unterhalten. Aber im besten Fall gibt es ein Gefühl oder irgendwas, was wir mit dem Treffen so verbinden. Also so ein Moment, der bleibt. Und das fand ich irgendwie ein ganz schönes Bild und das gilt, glaube ich, auch für Triathlon, ne? Also dass es da häufig ja gar nicht so die Zeit ist, die du dich letztendlich daran erinnern kannst, welche Splitzeiten hatte ich an einem Tag im Sommer 2013. Aber du hast irgendwas gemeinsam mit anderen erlebt, was dann bleibt, was es dann für dich ausmacht. So. Ich habe ein Zitat noch gelesen von Albert Einstein. In der Mitte von Schwierigkeiten liegen die Möglichkeiten. Wie würdet ihr das interpretieren oder wie versteht ihr das?
Dass ich, wenn ich es jetzt aufs Rennen oder auf die Organisation beziehe, was ich immer wieder wandeln muss und immer wieder schnell anpassen muss. Und wir haben alle die Bilder von den schrecklichen Geschichten in München, Magdeburg, Weihnachtsmarkt und jetzt wieder vor Augen geführt bekommen. Ich habe dann Markus angerufen und gesagt, Markus, wir werden mit dem Landratsamt und mit der Polizei sprechen. Da wird jetzt wieder was auf uns zukommen. Als das Rennen im Grunde genommen schon zu Ende organisiert war. Und dann ist dieses Fass Sicherheit nochmal aufgemacht worden. Und zwar zu Recht. Und das muss dann einfach schnell gehen. Und das muss umgesetzt werden. Da müssen Konzepte her. Und das muss mit allen Beteiligten, BRK, THW, Feuerwehren, Polizei, Genehmigungsbehörden, durchexerziert werden. Landeplätze für Hubschrauber, Evakuierungszonen und sonst was, damit einfach alles steht. Und dass ein Kunde dann hierher kommt und von dem Ganzen gar nichts mitbekommt, aber trotzdem vielleicht so das unterbewusste Gefühl hat, der Veranstalter und die Behörden dort haben alles unter Kontrolle. Und es ist an alles gedacht. Und das ist für mich immer wieder dieser Wandel, was passiert, Corona, Absage eines Rennens. Ja, können wir sowas überhaupt überleben? Ständig dieses in so einer Organisation oder Eventorganisation passieren so viele Dinge und man denkt immer, man hat schon alles erlebt und jetzt kommt das nächste Jahr und es kommen wieder neue Dinge auf einen zu, wo man sagt, ja, krass, hätte ich jetzt nie gedacht.
Ja.
Du musst anpassungsfähig sein, du musst schnell sein, es muss klicken, du brauchst die richtigen Verbindungen, du brauchst die richtigen Leute und das ist das, was der Kurt auch vorhin angesprochen hat mit Ironman und was auch seine große Stärke war. Wir leben Gott sei Dank hier. Kurt hat dort gelebt. Man kennt diese Menschen. Man sieht sich ständig. Man lädt mal zum Essen ein. Man gibt eine Spende an die örtliche Feuerwehr oder irgendwas. Und dann, wenn es darauf ankommt, kannst du dich auf diese Menschen auch verlassen. Und das ist das, wenn die Organisation zu groß wird und dann Organisatoren von außen reinschickt. Die kennen den Feuerwehrmann nicht und auch den BRK-Chef nicht und den vom THW haben es auch noch nie gesehen. Das ist ein anderer Umgang.
Mhm.
Hier kennt man sich. Und das ist der große, große Vorteil. Und dann passieren eben Dinge wie 2004 war es bei uns, wo so ein Regen runtergegangen ist, dass hunderte von Athleten mitten auf der Radstrecke umgedreht sind, in die Wechselzone zurückgefahren sind, um sich die warmen Klamotten zu holen. Hunderte Ausstiege, wo unsere Rückholtransporte völlig überlastet waren. Und dann ist gar nicht gefragt worden. Dann hat die Feuerwehr über Funk dieses Chaos mitbekommen und hat sämtliche Truppentransporter rausgeschickt, LKWs rausgeschickt, alles, was sie verfügbar hatten. Haben die Athletinnen und Athleten eingesammelt, haben die Räder, die in den Feldern gelegen sind, eingesammelt. Und wir reden über Hunderte von Rädern, die Ehefrauen von Versorgungsstellenleitern auf der Radstrecke haben die völlig durchgefrorenen Athleten einfach ins Auto gepackt, heimgefahren, unter die warme Dusche gestellt, neu eingekleidet, zurückgefahren und haben die weitergemacht. Mhm. Und dann passieren solche Dinge, wo man Tage und Wochen später mitbekommt, was Menschen in diesem Landkreis für die Triathleten getan haben, ohne dass du auch nur eines angeordnet hast, ohne dass du irgendjemand um irgendwas gebeten hast. Das ist eine Verbindung
da. Das stelle ich mir dann bewegend vor.
Es ist bewegend. Und das ist das, warum ich auch immer sage, mein Führungsstil in Anführungszeichen ist, ich möchte, dass mein Team, meine Teamleader, die Politik und jeder einfach versteht, was so meine Vision ist. Hm. Und jeder soll es dann auf seine Art umsetzen und soll sein Bestes reinlegen. Mhm. Und dann entstehen solche Dinge, wo wir immer sagen, Ziel muss es sein, wenn Mom, Katrin und ich Sonntagmorgen um 6.30 Uhr tot umkippen, dürft es keiner merken. Das ist genauso.
Ja.
Das ist toll.
Also das ist ein gutes Gefühl. Dass man es irgendwie schafft, so eine gewisse Art von Eigendynamik zu entfachen, genau, und den Leuten Eigenverantwortung mitzugeben.
Genau. Und auch dieser Wunsch eines jeden Beteiligten, egal ob er oder sie jetzt direkt der Organisation angehört oder ob er der Chef der Polizei ist oder der Feuerwehr ist oder irgendwas, dass sie selber nicht nur sagen, okay, heute ist der Job, dass das halt polizeilich alles gut funktioniert, sondern dass auch da eine Passion mit dabei ist, mhm, und ein Verständnis für den Athleten, ein Verständnis für den Helfer, eine Wertschätzung von der Leistung, die dort erbracht wird. Und wenn man das schafft, dann ist es ein ganz anderer Umgang.
Absolut. In der Mitte von Schwierigkeiten liegen die Möglichkeiten. Verstehst du den Satz, Kurt?
Ja, ein Erlebnis. Die Erlebnisse prägen ja oft so Dinge. Wir kamen in Schwierigkeiten in einem Jahr. Das Massageöl für den Athletsgarten war nicht auffindbar. Du kriegst es dann über deinen Ohrwurm, also über deinen Kopfhörer mit. Das Massageöl fehlt. Die Firma Sixtus hat 5.000 Packungen gespendet, ja, aber irgendeiner hat es in die falsche Ecke reingepackt, kein Massageöl da. Es wurde dann am nächsten Tag gefunden, leider hinter einer Besenkammer. So, okay, jetzt stehst du da, mitten im Zieleinlauf, 1,5 Stunden ungefähr war das vor Einlauf des ersten Mannes, und du hörst das. Und neben mir steht der Herr Herberg, der damalige Polizeipräsident, und ich sage, SCH, ja. Und er sagt, was ist denn los? Sage ich, ja, uns fehlt Massageöl, ist alles irgendwo, aber wir kriegen keins. Und ja, wieso braucht ihr Massageöl? Sag ich, ja, die Athleten, wenn sie da reinkommen, die müssen ja massiert werden, können sich mit einer blanken Hand machen. Ja, muss ja auf die Muskel drauf, auf die Haut. Sagt er, ach, ich habe eine Idee. Und er sagt, was haben Sie für eine Idee? Haben Sie eventuell Massageöl? Sagt er, nein, aber wir haben doch die Pizzerien in Frankfurt und die haben doch Olivenöl, und ich schicke jetzt die ganzen verfügbaren Streifenwagen dahin und hole Olivenöl. Und dann haben sind die damals noch die Grün-Weißen herumgefahren, haben in jeder Pizzeria Olivenöl abgeholt. Die Italiener haben sich gefreut, sie konnten helfen. Ja, meistens sind es ja Italiener, die eine Pizzeria betreiben. Und im Edlitzgarten hat es halt sehr stark nach Pizza gerochen dann. Aber es hat funktioniert. Ja, das sind in der Mitte von Schwierigkeiten, gibt es Möglichkeiten. Wenn du Leute hast, so wie Felix auch richtig gesagt hat, die weit über das, was sie eigentlich machen müssten, hinausdenken. Mhm. Ja. Und das ist das, was Rot auszeichnet, bin ich sehr, sehr sicher, das wird auch in Zukunft so sein, dass er Menschen dabei hat, die mehr tun, als sie tun müssten. Und das ändert sich, wenn du von einem Lizenznehmer in einen Geschäftsführer wechselst, weil dann tust du nur noch so viel, wie du tun musst. Mhm. Es ist so, ja, und es geht vom Großen ins Kleine rein, und ich beobachte das ja, und das tut mir weh. Das ist einfach etwas, wo ich sage, das darf nicht sein. Und dann kommt der berühmte Satz, du sitzt mit den Leuten von Harvard und von Yale, das sind ja alles keine Dummen, das sind alles hochintelligente Menschen, denen die Firma gehört. Why do we lose so much sponsoring? Und dann erklärst du denen, dass du das und das eigentlich machen musst. Erst das Säen, um dann zu ernten. Oh, ja, das sagst du als Nichtstudierter, also ganz einfacher Mann, der die Zeitungen nachts hat durchlaufen lassen, ja. Und da sitzen dir die Harvard- und die Wall Street-Leute gegenüber, sagen, Kurt, we have to maximize the profit. Ja, okay, nur das zu verstehen, das Säen und das Ernten. Wenn du nur erntest und das mit der Zeit das Säen vergisst, also nicht das Säen mit dem Auge, sondern mit der Hand, das Saatkorn, dann wirst du mediocre. Und das ist es. Es wird niemals kaputt gehen, weil der Name zu stark ist. Der Name hat ein Alleinstellungsmerkmal und er hat eine unglaubliche Anziehungskraft und halt dieses Ding Hawaii. Aber es ist nur noch mediocre. Das muss ich bitte leider sagen, weil es betrifft mich, wenn ich das sehe. Und
ich stelle mir das auch schwierig vor, dass wenn man irgendwie so das sieht, was man aufgebaut hat, mit ganz viel Liebe zum Detail eben.
Das, und was dem, Felix was vorhin sagte, diese Blumengrenze aus Hawaii, ja, das ist doch gar nicht so schwer, das geht alles. Oder die Pizza, oder das sind so viele Kleinigkeiten. Du musst Liebe zum Detail beachten und bewahren und dir immer wieder Gedanken machen, wie kannst du besser sein? Und jetzt ist nur noch der Gedanke, wie kannst du weniger Geld ausgeben? Und das ist sehr, sehr schwierig. Sparen ist nicht schlecht, das ist keine schlimme Eigenschaft. Aber wenn du nur sparst und nicht investierst in Gedanken, in Kreativität und lässt der Kreativität deiner Leute auch ein bisschen freien Lauf und erklärst denen nicht, wenn du 5 Patronen mehr bestellst, musst du erst Tampa Bay anrufen. Das ist schwierig. Mhm. Das ist ganz, ganz schwierig. Und da kannst du nichts dagegen machen. Das ist Global Business, ist was ganz anderes wie Family Business. Und ich sage immer wieder, Family Business wird immer gewinnen. Immer, immer, immer. Es ist so, wie es ist.
Es ist so, wie es ist. Ist ein ganz einfacher Satz, aber trotzdem stelle ich mir schwer vor, wenn man sowas aufgebaut hat, das zu beobachten, was daraus wird.
Das Loslassen ist das Schwierigste im Leben. Was glaubt ihr beide, wie schwer das war, die ersten 2, 3, 4 Jahre? Boah, Loslassen ist die schwierigste Übung im Leben. In allem, später, wenn du Kinder hast, mein Sohn heiratet jetzt in 2 Wochen, loslassen, einfach loslassen, das ist so schwierig. Und dieses Ding loszulassen, das war mein Kind, das hätte meine Existenz gekostet, alles. Ja, ich habe da alles riskiert. Das loszulassen, zu sehen, du kannst eh nicht ändern, was die machen, weil das ist so, es läuft weiter und dann hilft dir der Sport. Also mir hilft mein Sport, das Skifahren und das Windsurfen, das sind quasi die Fluchtpunkte. Dass ich meine 5 Monate Skifahre und 5 Monate Windsurfen gehe und 2 Monate Gartenarbeit mache.
Also beschäftigt halten, aktiv bleiben.
Ja.
Und man sich damit nicht
beschäftigen. Und dann bin ich fokussiert. Du musst, also so wie ich Ski, das ist schon, ich bin kein Gramumsel auf dem Ski, ich sage das sehr bescheiden. Und beim Windsurfen auch so. Da musst du alle 15 beieinander haben und du bleibst in der Birne frisch und der Körper bleibt auch einigermaßen frisch. Und das hat mir geholfen, den Abstand jedes Jahr ein bisschen mehr zu bekommen. Dieses Loslassen. Wenn ich das nicht gelernt hätte, würde ich jedes Jahr verzweifeln. Weil das, was du siehst, weil du hast ja alles aufgebaut und was nicht mehr gemacht wird. Ich sage ja von dem kleinen, einfachen Schild angefangen, was ja nur 20 Euro kostet, da ein neues Schild hinzuhängen, 100 Schilder zu bestellen. Ja, ist kein Akt. Und das tut unglaublich weh. Das tut so weh. Und da die Distanz zu bekommen, da hat mir das Skifahren, das Windsurfen geholfen. Das Loslassen war das Schwierigste. Das war sehr, sehr schwer. Und da konnte ich auch in den ersten 2, 3 Jahren, bin ich nicht drüber weggekommen. Und das hat auch das gebracht, den Krebs, definitiv.
Was geht dir da durch den Kopf, wenn du das hörst, wie schwierig das ist, irgendwann das loslassen zu müssen, was man aufbaut?
Ich glaube, es kommt darauf an, wie man loslassen muss auch. Also bei uns wäre ja tatsächlich der Wunsch, dass einer der beiden Jungs meiner Schwester oder beide es weitermacht. Ich glaube, da ist es dann einfacher.
Ja.
Weil dann kriegt es einfach nur eine neue Handschrift. Aber wenn die 2 Jungs, die ja jetzt schon dabei sind und schon Luftballonkinder waren und was weiß ich, was so ein Schwammkinder, die, ich glaube, wenn man sie richtig ranführt und versteht, um was es geht, Qualität und dass ein Kunde einfach seine Erwartungen übererfüllt bekommen sollte. Wenn sie das alles verstehen, dann läuft es in die richtige Richtung, hat eine andere Handschrift, aber läuft in die richtige Richtung. Da, wo ich tatsächlich nicht damit umgehen kann, und da verstehe ich ihn kurz so sehr, wenn man jetzt erzieht, ich glaube, ich war vor 2 Jahren mal wieder in Frankfurt, habe es mir angeschaut, dass dieser Brunnen jetzt eben nicht mehr umbaut ist, sondern diese Tribüne so klein ist und auf der anderen Seite gibt es gar keine mehr, die ist gespart. Und ich weiß, der Kurt hat mich mal eingeladen, da war ich auch in Frankfurt, da hat es 2 VIP-Bereiche gegeben, ich war total überrascht, einen VVIP-Bereich, einen VIP-Bereich, sowas hat es bei uns nicht gegeben, da hat es einen gegeben und der Kurt hat mich in den VVIP-Bereich eingeladen. Vor 2 Jahren oder sowas, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist jetzt der VIP-Bereich, da sind auf den Biertischen nicht mal Tischdecken und Essen, das sind einfach nur so belegte Semmelchen. Also das tut einem dann so weh, wenn man das dann so sieht.
Aber sie tut das weh, weil du weißt, wie Kurt es eigentlich angefangen hat.
Genau richtig. Ich weiß, was der Kurt gemacht hat und dass das Rennen damals ja auch profitabel war, weißt du?
Ja.
Und es war deshalb profitabel, weil der Kurt überall investiert hat und da eben ein Sponsor dann gesagt hat, okay, da kann ich meine Kunden aber wirklich einladen, weil die haben so einen tollen Tag. In das, was ich jetzt da gesehen habe, würde ich jetzt als Sponsor niemanden einladen wollen. Mhm, weil das ist überhaupt nichts Besonderes.
Da schämst du dich dafür, das ist wirklich so.
Weil die Wertschätzung fehlt.
Ja, und die Liebe zum Detail, das ist das Kleine. Und Felix sagt es richtig, das war profitabel, natürlich, sonst hätten sie mir ja nicht so viel Geld bezahlt. Eigentlich müssten sie es verstehen als studierte Menschen. Ja, warum haben sie mir wirklich viel, viel Geld gezahlt und ich fiel an den Staat an Steuern? Ja, es ist so, muss halt sein. Aber das ist etwas, was verloren geht. Und das Hohn sind, kriegst du nie mehr zurück. Das ist so. Da, wenn du das mal verloren hast, das sind zwei grundverschiedene Philosophien. Da bin ich ja auch im konträrem Gespräch. Meine tiefste Überzeugung ist, der Local Business, wie es vorher war, mit dem lokalen Lizenznehmer, ist wesentlich erfolgreicher als der Global Business, wo von oben ein Deckel draufkommt und du unten drunter die Bediensteten hast. Ja? Und das kann nicht so mehr sein wie früher. Und deswegen, wenn ihr eine AG wäret, würde ich bei dir Aktien kaufen. Weil das hat Zukunft. Das andere hat auch, aber nur durch den Namen. Mhm. Nur durch den Namen und durch Hawaii. Das sind die beiden einzigen Alleinstellungsmerkmale. Und wenn sie das nicht hätten, sie haben es aber und deswegen wird es immer sein. Es wird in Frankfurt immer einen Ironman geben, aber es wird nie mehr so sein, wie es früher war. Und das hat mir unglaublich wehgetan. Und deswegen gehe ich auch gar nicht hin. Unabhängig davon, dass irgendeiner mal dann gesagt hat, den laden wir nicht mehr ein, den Kurt Denk, weil der hat ein gutes Interview zu Roth gegeben, was ja hirnrissig war, also dieser Oliver Schimpf. Er ruft mich an und sagt, du bist jetzt keiner mehr von uns, du hast Rot gelobt. Also da hat es mich fast damals aus dem Hocker gehauen und du kriegst auch keine VIP-Karten mehr. Und ich sage, behalte deine VIP-Karten. Ich habe dann einfach Bouffier damals angerufen, der Ministerpräsident, habe ihm das erzählt und er gesagt, gut, da kriegst du 80.000 Euro gestrichen. So also einfach und so simpel ist das.
Aber dass man, also so ist ja auch einfach, dass man so nicht miteinander umgeht, oder?
Nee,
also
das
so
ist einfach absolut, da ist kein Respekt da. Und das ist aber, wie er kurz sagt, wenn du ein angestellter Geschäftsführer mit einem Zwei-Jahres-Vertrag bist, handelst du anders, wie wenn dir das Ding gehört. Mhm. Und wenn du darauf ausgerichtet bist, der Katrin, ihr Großer ist jetzt 8, der Klar ist 6, ja, da haben wir noch ganz schön lange. Also werden wir noch ganz viele Jahre da rein investieren müssen, damit das Rennen da bleibt oder noch nach oben geht und eben nicht hinten abstürzt. Und das sind so Sachen, wie gesagt, mir tut es dann für den Kurt und sein Team leid damals, wenn man das dann sieht, die helferlose Wechselzone 2, das ist jetzt beim Kurt nie gegeben, weil der Kurt hätte genügend Menschen gekannt und motiviert, die dort geholfen hätten. Mhm. Dann wäre es dazu nicht gekommen. Wir haben in Rot 1200 Mann in der Wechselzone 2 in 2-Mann-Schichten. Ja. Funktioniert alles. Natürlich kann man das ohne Helfer machen, ja. Aber es ist schon ziemlich geil, wenn dir das Rad abgenommen wird, wenn dir der Beutel in die Hand gedrückt wird, wenn du aus- und umgezogen wirst und danach kannst du dich entscheiden, gehe ich jetzt durch die Sunscreen-Waschmaschine oder mache ich es ohne Sunscreen. Mhm. Und das ist das, was die Athleten uns aber dann spiegeln. Gerade die Amerikanischen, die sagen, sowas habe ich noch nicht erlebt. Sowas kenne ich nicht. Und damit sollen doch die Leute heimgehen. Und das war in Frankfurt unter Kurt immer so und das ist hier immer noch so. Und das, da haben wir, glaube ich, beide sehr, sehr hohe Qualitätsansprüche. Und das, was wir im letzten Jahr gemacht haben, war immer schlechter als das, was wir dann im nächsten Jahr gemacht haben.
Was würdet ihr sagen, also ihr wart ja beide mit dem, oder seid erfolgreich. Ihr seid erfolgreich, du bist erfolgreich gewesen. Was ist die gute Seite daran und was ist die schlechte Seite daran, Erfolg zu haben?
Was ganz Simples. Du hast für, ich sage das an einem Beispiel, erkläre es gleich, du hast für 24 oder 48 Stunden Macht über eine Stadt oder über einen Bereich einer Stadt und über, mit Macht geht Verantwortung einher, der musst du gerecht werden. Die Macht bei meiner Frau und mir war, wir haben einen Schlüssel von der Oberbürgermeisterin bekommen, von der Frau Roth damals, für den Kaisersaal im Römer. Das ist was Heiliges. Da hängen im Kaisersaal die Bilder von den ganzen Kaisern bis früher ins Jahr 450 nach Christus zurück. Und da war John F. Kennedy drin und alle anderen. Und auf dem Balkon waren die Fußballspieler nach dem WM-Gewinn. Und ich habe gesagt zum Ministerpräsident, da musste Triathlet hin, der Sieger und die Siegerin.
Das war ja früher auch so.
Ja, ne? Machen sie heute alle nicht mehr. Ja. Und die Frau Roth gibt meiner Frau den Schlüssel und sagt, Frau Denk, ich vertraue Ihnen den Schlüssel vom Kaisersaal an für die nächsten 48 Stunden. Es ist ja ein Stück Macht. Was haben wir gemacht? Wir haben eine Luftmatratze genommen, meine Frau und ich, und haben da drin geschlafen im Kaisersaal. Das vergisst du nicht. Ja, das ist, da hast du etwas, wo du sagst, das ist was Einmaliges. Ja, du hast etwas in die Hand bekommen, was wertvoll ist. Du liegst da drin und denkst, oh, da war John F. Kennedy, der hat sich da ins Buch geschrieben und alles. Das ist schön. Was ist nicht schön, wolltest du auch wissen? Ja, der Sport hat halt, das ist ein Ausdauersport. Und der Ausdauersport hat auch seine Schattenseiten. Die Geschichte, die mich am meisten berührt hat, wo ich auch gemerkt habe, es geht an die Familie, mit Drohungen an die Familie, war die Geschichte Lothar Leder. Wenn du plötzlich eine E-Mail bekommst von sogenannten Fans des Athleten, wo drinsteht, wir wissen, wo dein Sohn zur Schule geht. Das prägt auch. Und da hast du auch die Schattenseiten von Erfolg. Der Erfolg macht dich angreifbar. Ich saß damals in einer Zwickmühle, als ich die Werte bekommen habe. Wir haben ja diese Blutwertgeschichte gemacht gegen die DTU, oder sagen wir ohne die DTU, weil ja das nie gemacht. Kostet natürlich Geld, es hat uns 150.000 Euro gekostet. 50.000 hat Powerbar gegeben, 50.000 hat die Frankfurter Sparkasse gegeben und 50.000 haben wir dazu gestreckt. Also wir, das war so. Und mit diesen 150.000 haben wir die Blutabnahmen gemacht und haben es in die Arbeitsverträge reingeschrieben. Und bei allen waren die Werte okay, nur bei einem waren sie exorbitant hoch. So, der Name ist bekannt. Dann wirst du konfrontiert als der Verantwortliche damit von deinem Rennarzt. Hätte er mir das nie gesagt, wäre ich nie in die E-Mail-Situation gekommen, wir wissen, wo dein Sohn zur Schule geht. Aber er hat es mir gesagt, in diesem Moment war ich erpressbar. Der Punkt ist ja, hätte ich es nicht öffentlich gemacht und es wäre herausgekommen und irgendwann kommt alles mal raus, boah, da hätte ich aber in einem bösen Boot drin mitgerudert plötzlich. So. Also musste ich ja sagen, habe bei meinem Boot mitgerudert, wo der Verband gesagt hat, das geht mich überhaupt nichts an, du hast ja Blut in eigener Verantwortung gemacht. Mhm. Und wo der Anwalt des Athleten sagt, ja, hör mal zu, das war ja nicht die NADA, das waren nur die Leute der NADA. Das musst du erst mal verstehen, das war nicht die NADA, das waren nur die Leute der NADA, die das Blut abgenommen haben. Und das war ja nicht das Gerät der NADA, da war nur der Sticker von der NADA drauf. Das ist ein Sysmex-Gerät, geeicht von der NADA. So. Und trotzdem sind die Werte exorbitant hoch und dann musst du das sagen. Und in diesem Zwiespalt sitzt du dann drin und da musst du durch. Also das war eine ganz harte Zeit, weil hat auch Geld gekostet am Ende des Tages, weil du kannst aus sowas nie als Gewinner herausgehen. Mhm. Keiner geht da als Gewinner heraus, einfach der Lothar nicht. Weil wenn es mal passiert ist, ist es passiert und dann triffst du dich in der Mitte, weil die Verantwortlichen, ich saß dann im Frankfurter Airport Hotel mit Leuten zusammen, die kannte ich vorher gar nicht, Michael Vesper, damals der Chef vom Deutschen Sportbund, um Gottes Willen, Herr Denk, Sie haben da ein Fass aufgemacht. Ja wie, ich habe ein Fass aufgemacht? Ja, wenn ich ein Fass aufgemacht habe, hallo Leute, ihr die Verantwortlichen im Sport, kennt ihr das Fass eigentlich doch auch?
Ja, eigentlich ist das Fass ja nicht aufgemacht, sondern ist eigentlich nur der Verantwortung gerecht werden. Ne?
So. Ja. Und das war damals, um das zu sagen, weil du gesagt hast, das Schöne der Macht, aber auch das Schöne von das hat mich sehr, sehr getroffen. Und habe dann einen Haken dahinter gemacht.
Also aushalten.
Bitte?
Das dann einfach aushalten.
Aushalten, ja, natürlich. Oder auch du kriegst eine Bombendrohung 30 Minuten vom Zieleinlauf. Oh, kommt der Polizeipräsident zu dir, sagt, Herr Denk, wir haben eine Bombendrohung. Was machst du denn dann? Ja, dann kommen die mit den Spürhunden, rennen unter den Tribünen durch und her und oben auf der Nikolaikirche sitzen zwei Scharfschützen. Sag ich, was haben sie gemacht? Ja, gucken sie da hoch, sitzen zwei Scharfschützen. Sollen wir das Rennen absagen? Ha.
Unglaublich.
Das ist eine Geschichte. Und das hat mich vorhin, als Felix das gesagt hat, mit dem Sicherheitskonzept, das kann überhaupt kein Athlet sehen, das darf auch kein Athlet sehen, das kann kein Zuschauer sehen, das wird auch, soll auch kein Zuschauer sehen. Da bist du ganz alleine. Weil dann steht neben dir der Innenminister, damals war es der Volker Bouffier, heute, damals danach war er Ministerpräsident, sagt, wir sind per Du, ja Kurt, sagst du das Rennen jetzt ab oder nicht? Kurt, sagst du das Rennen ab oder nicht? Sagt der Innenminister zu mir, nicht er, ich. Sag ich ab, Fernsehen, alles dahin, ja, und er, ja, der Veranstalter hat es abgesagt. Sag ich nicht ab und es passiert was, der Veranstalter hat es
nicht gemacht. Abgesagt.
Ho, das sind Verantwortungen, das kannst du dir gar nicht bewusst, das ist irre. Und im Nachhinein, ich habe nicht abgesagt, weil ich habe mit Herbert Herberg gesprochen, wie ist die Möglichkeit, sagt der 50-50. Ich habe es nicht abgesagt. Mein Sohn war Zielkind. Mhm. Zieleinlauf. Und es war ein Fake, ja. Aber das sind Dinge, die prägen gewaltig. Boah.
Also das sind auf jeden Fall zwei gute Erinnerungen an die guten und die schlechten Seiten, ja. Die Erfolg mit sich.
Du hattest mich, ich erinnere mich einmal in unserem Interview gefragt, bist du hart geworden? Sage ich, ja, du stellst es Sachen, musst du hart werden, weil das prägt dich innerlich. Und du gehst anders heraus, als du hereingegangen bist in so ein Ding. Und man geht manchmal sehr gutmütig rein und kommt verbittert raus. Das gab's auch.
Man lernt Dinge, die man eigentlich gar nicht lernen möchte.
Ja, genau, ich habe die Beispiele gesagt. Aber es gibt auch Dinge, wo du dann, und das überwiegt, wo du das Lächeln im Gesicht hast und sagst, wir haben auf der Luftmatratze im Kaisersaal geschlafen. ja, cool.
Ja. Und es ist auch schön, dass das dann überwiegt.
Absolut.
Was würdest du sagen, was sind die guten Seiten von Erfolg und was sind die schlechten Seiten, die Erfolg mit sich bringt?
Also ich glaube, die guten Seiten für mich persönlich ist, dass damals, als wir angefangen haben, war die Helga hier im Büro, halbtags Angestellte und jetzt haben wir 14 junge Menschen hier, die jeden Tag ihr Bestes geben, von denen ich lernen kann und ich einfach nicht mehr im Klein-Klein drin sein muss, sondern so ein bisschen die Schrittfolge vorgeben kann und schauen darf, dass sie alles haben, um das Rennen zum Erfolg zu führen. Und das ist natürlich nochmal anders, wie wenn ich jeden Tag im Klein-Klein drin bin und selber die E-Mails von info@ bis 23 Uhr beantworte. Das ist, das ist natürlich eine Lebensqualität. Und du schläfst auch ruhiger, muss man ganz ehrlich so sehen, wenn das Rennen erfolgreich ist. Nachteil ist, du hast eine Verantwortung, du spürst auch diese Verantwortung und ich finde, du musst dich dann auch einbringen. Also egal, ob das bei Rotary, bei der IHK, also es geht sehr viel Zeit auch drauf. Und klar, du hast auch Neider, Gott hat es schon gesagt. Und es sind sehr dramatische Sachen passiert, die sind mir Gott sei Dank nicht passiert, aber du hörst dann trotzdem, der Walkshöfer arrogant, der Walkshöfer hat zu viel Geld, wo ich mir immer denke, du hast noch nie mit mir gesprochen. Schön, dass du das weißt. Und ich glaube, da muss man auch lernen, das wegzuhalten, weil der oder die spricht nicht über mich. Ja, oder sie kennt mich gar nicht. Das sagt viel mehr über die Person selber aus, die das dann sagt. Und das sind dann so Lernengeschichten, die einfach über die Jahre kommen.
Was würdet ihr sagen? Also es hat ja auch ein bisschen was so mit Wertvorstellung, eigener Wertvorstellung zu tun. Ne? Also was bedeutet mir was und was spielt für mich eine wichtige Rolle, auch in den Erinnerungen, die irgendwie am Leben zu halten, sich daran zurück zu entsinnen. Was sind so Werte, die den Triathlon besonders machen? Also wo ihr sagt, einerseits danke, dass ich das machen durfte, was ich mache oder gemacht habe, aber auch danke, dass es diesen Sport gibt, dass es Menschen gibt, die sich nicht zu schade sind, ihr halbes Leben in die Hand zu nehmen, um den Sport zu betreiben, um zu uns zu kommen und hier 226 Kilometer lang Sport zu machen, um dann ins Ziel zu laufen und diesen Moment mit der Familie zum Beispiel zu erleben, den Kurt ja auch beschrieben hat. Was ist das Besondere?
Also ich würde sagen, das Durchhaltevermögen trifft sowohl die Athletinnen und Athleten als auch Helferinnen und Helfer Orga. Loyalität ist mir ein ganz wichtiger Begriff und der geht natürlich immer in beide Richtungen. Das ist schön, wenn Athleten über ein Jahrzehnt aus USA hierher kommen. Das ist ein Wahnsinn. Dass die auf sich nehmen, finanziell, zeitlich. Und jedes Jahr treffen sie hier in Rot mit ihrer Familie. Also das finde ich einfach toll.
Ja.
da bilden sich natürlich auch Freundschaften, also Freundschaften. Ja, Wertevorstellung, also Athletinnen und Athleten, würde ich jetzt mal sagen, grundsätzlich laufen mit ganz offenen Klappen durch die Welt, sind extrem offen allem gegenüber und interessant und ja, gebildet, würde ich sagen. Kann sich, egal wo man auf der Welt einen Triathleten trifft, mit dem kann man sich unterhalten und ein Bier trinken. Mhm. Das finde ich einfach toll.
Ja. Psst. Was fällt dir dazu ein, Kurt?
Die Triathleten sind ja alles Freigeister. Ja. Und das Wichtigste, was diese Menschen treibt oder was sie haben neben der Ausdauer, ist die mentale Stärke. Das sind mentale Grenzgänger. Und unsere Gesellschaft, der frühere Bundespräsident Gauck hat es vor einigen Tagen sehr gut beschrieben in einem Interview, leidet so ein bisschen an mentaler Schwäche. Wir haben Angst vor sehr, sehr viel. Vor manchen muss man auch Angst haben, aber wir verlieren uns in dieser Angst im Moment, die Gesellschaft. Ja? Und wir vergessen dabei unsere Stärken. Und jede Gesellschaft hat ihre Stärken. Und die sollten wir fördern. Und dieser Sport fördert die mentale Stärke des Menschen, weil es sind mentale Grenzgänger. So einen Sport zu machen, also ich weiß es von meinen Sportarten, das ist schon enorm. Vor allen Dingen jetzt nicht bei den Profis, sondern bei den normalen Menschen. Da ist ja die Ehefrau, die Partnerin oder der Partner betroffen. Das sind ja Trainingsumfänge, die sind gewaltig. Ja. Und das sind Vorbilder. Für mich sind das Vorbilder, weil die sind alles sehr, und ich habe die nur so kennengelernt, bis auf das eine Ding, was ich vorhin gesagt habe, mit LL. Ja, das sind ehrliche Menschen, zu sich selbst und zu dir. Und das ist etwas, was mir gefällt, bis heute. Bis auf das eine Ding.
Ehrlichkeit und Authentizität, das stimmt, Kurt. Wenn du als Veranstalter an der Ziellinie stehst, da kommen diese Menschen nach 8 Stunden, 11 Stunden, 14 Stunden, 15 Stunden. Da kann keiner dir irgendwas vorspielen. Da ist Enttäuschung, Wut, Freude, völlige Überraschung, dass man es geschafft hat, das ist so authentisch. Und egal, ob das dann ein Professor ist, ein Student ist, ein Milliardär, völlig egal, das ist alles gelevelt. Und diese Ehrlichkeit, Authentizität ist ein Wahnsinn.
Ich finde, im Triathlon kurz vorm Start und kurz nach dem Ziel sind alle gleich.
Absolut.
So, also von den gleichen emotionalen Momenten getriggert und lassen sich irgendwie anstecken und verlieren irgendwie die Maske, die man sich vielleicht vorher oder nachher auch wieder aufsetzt. Ja. Aber kurz vorm Start und kurz hinterm Ziel ist genau das, was du beschrieben hast. Ja. Da gibt es halt nur noch Realität.
Und ist auch so schön, wenn man das bei uns dann beim Feuerwerk und der Lasershow so sieht, wie viele Menschen da auch Tränen in den Augen haben und gerührt sind, ob dieses Tages, was sie da erlebt haben. Das muss nicht immer der Athlet oder die Athletin sein. Das sind oftmals auch die Angehörigen oder die Helfer. Das ist einfach wunderschön. Das ist ganz, ganz ehrlich.
Ganz viel Ehrlichkeit auf jeden Fall. Ja. Ich wollte mit der Frage tatsächlich so ein bisschen darauf hinaus, dass wir jetzt nicht über das aktuelle Triathlon-Zeitgeschehen sprechen, sondern mehr so über Triathlon so ein bisschen philosophieren, so sinnieren. Und ich habe letztens ein Buch gelesen von Campino, dem Sänger von Toten Hosen. Der hat darüber geschrieben, wie er sich von Literatur, Kunst, Inspiration holt für die Musik, die sie gemacht haben. Und ich habe mal das Gleiche versucht. Ich habe zwei Gedichte rausgesucht und würde gerne mit euch versuchen, die so ein bisschen zu interpretieren auf den Triathlon oder zu übersetzen. Mhm. Wie kann man die Gedichte, die natürlich gar nichts mit Sport zu tun haben, nehmen, um das vielleicht auch so ein bisschen im Triathlon zu entdecken. Und ich würde die kurz vorlesen, ich habe die mitgebracht. Manchmal fragt man sich, ist das das Leben? Manchmal weiß man nicht, ist dies das Wesen? Wenn du aufwachst, ist die Klappe zu, nichts eratmet, alles angelesen, siehe, das bist du. Und du denkst vielleicht, ich gehe unter, bodenlos und fürchterlich, einer aus dem großen Graupelhaufen, nur um einen kleinen Flicken bunter. Siehe, das bin ich. Aber dann auf einmal, beim Schlendern, lockert sich die Dichtung, bricht die Schale, fliegen Funken zwischen Hut und Schuh. Dieser ganz bestimmte Schlenker aus der Richtung, dieser Stich ins Unnormale, was nur einmal ist und auch nicht umzuändern, siehe, das bist du.
Mich erinnert es ein bisschen so an die Voyage eines Athleten über sein Training das ganze Jahr. Aufstehen, aufraffen, stolpern, aufstehen, trainieren und bis hin zum Finish irgendwie.
Ich habe genau den gleichen Gedanken gehabt, vor allem bei diesem Punkt, einer aus dem großen Graupelhaufen. Das ist so, alle sind gleich, das Leben von allen Menschen ist gleich und im Triathlon habe ich so die Möglichkeit, da rauszustechen. Das ist so dieses eben, ich gehöre nicht zum Graupelhaufen und ich schaffe es mir zu beweisen, dass ich vielleicht auch noch dazu imstande bin, was anderes zu tun und zu schaffen. Und dann dieses, der Funken zwischen Hut und Schuh, das war für mich auch so, da fliegt irgendwas. Ne? An dem Renntag, da wird es dann elektrisch und dann passiert eben der Zieleinlauf, wo alles so ehrlich ist. Ja. Ich habe an das Gleiche gedacht.
Sich auch selber zu spüren über den Sport, über so eine Leistung einfach auch, ja.
Weil man es vielleicht auch zwischendurch einfach nicht weiß, wer bin ich so? Und da hat man dann die Möglichkeit, wieder auch so Selbstwirksamkeit zu spüren und so. Ja.
Absolut.
Ich habe noch eins. Sei ganz ruhig. Das Leben besteht nicht aus Sensationen. Es läuft nicht davon. Es bietet keine verpassten Gelegenheiten. Es wird nicht einmal weniger mit den Jahren. Dreh dich nur beiläufig um. Es wird mehr.
Alles hat seinen Sinn. Selbst der größte Unsinn.
Einfach auch mal stehen zu bleiben, innezuhalten in dieser doch hektischen Welt oder im hektischen Trainings-, Lebens-, Arbeitsumfeld und einfach mal durchzuatmen und auch dankbar zu sein. Mhm.
Das Dankbarsein hatte ich auch, weil so mittlerweile hat man das ja, wenn man dann Leute hört, die werden 50. Geburtstag, 60. Geburtstag, 70. Geburtstag, jetzt bin ich schon so alt und dann hadert man so mit dem Altwerden oder mit dem Alter, das man erreicht hat, anstatt so dankbar dafür zu sein, dass man die Zeit schon hatte. Also sich eher darüber zu freuen, über jedes Jahr oder über jeden Triathlon, den man machen konnte, zu sagen, super, wieder was dazugekommen. Ärgert man sich so in dem Moment darüber, dass man älter geworden ist. Mhm. Verstehst du? Also so hatte ich das dann irgendwie verstanden. Dass es eigentlich nicht, dass es um das Erkennen geht, dass jedes Jahr, was dazukommt, was Schönes ist. Und jeder Triathlon, den man machen kann, dass man das zu schätzen wissen muss. Und sich auch, wenn man vielleicht dann später mal den Sport auf eine andere Art und Weise macht, vielleicht nicht mehr so ambitioniert oder man ist nicht mehr dabei, um eine persönliche Bestzeit aufzustellen, weil es nicht mehr geht, dass man sich nicht darüber ärgert, sondern dass man eigentlich zu schätzen weiß, dass es immer noch geht, dass man immer noch dabei ist.
Das Wichtige, was du lernst im Leben, wenn du Schicksalsschläge bekommen hast, sei es familiär oder selbst, ist Demut. Mit Demut an alles heranzugehen und du bekommst dann diese innere Dankbarkeit und sagst einfach, was immer du vom Glauben hältst, das ist jedem überlassen. Aber ich sage jeden Morgen danke, lieber Gott, und jeden Abend auch, weil morgens, dass ich wach geworden bin und abends für den Tag, den ich erleben durfte, werde ich auch heute Abend machen wieder. Und du lässt dann immer so Revue passieren wie so ein Film, was war alles Schönes dabei, und das sind die Gespräche, die wir mir gerade führen. Und das ist eine tiefe, tiefe Dankbarkeit, dann fängst du gar nicht an zu fragen, wie alt bist du und was kommt noch, weil du bist dankbar für das, was du gerade erlebt hast und dass es so ist. Ja, das ist einfach simpel und einfach runtergebrochen. Und ich muss fairerweise sagen, das gelingt dir leichter, wenn du Schicksalsschläge gehabt hast. Schicksalsschläge prägen und sie dürfen dich nicht verbittern, sie sollen dich hoffnungsfroh stimmen. Und das ist eine Geschichte, wo ich sage, ja, lerne Demut. Einfach mit Demut dankbar zu sein dafür, dass du deinen Wettkampf beendet hast, auch wenn du ganz mit deiner Leistung nicht ganz zufrieden bist, kommt es danach dir wieder, ja, mein Rennen, 200. Danke, dass ich überhaupt fahren kann. Mhm.
Mit den Schicksalsschlägen, was du gerade gesagt hast, nicht daran zu verbittern, sondern die sollen einen so hoffnungsfroh stimmen. Ja. Wie genau, weil ein Schicksalsschlag hat ja häufig eher was Negatives, also was Schlechtes, was schwer ist.
Nein, schau, ich hing ja wirklich 5 Sekunden vor Gongschlag. Ja, also das war nicht viel, wo ich weg gewesen wäre. Da bist du dankbar, dass du dank der modernen Medizin und dank des irgendjemand, danke da oben, weiterleben darfst.
Verstehe, ja.
Das ist, da bist du einfach froh. Du bist froh und glücklich. Und wenn du das mal erlebt hast mit Chemotherapie und mit Bestrahlungen und mit künstlicher Ernährung, dann bist du dankbar für jeden Schluck Wasser, den du schlucken kannst. Weil das konntest du 8 Wochen nicht.
Das stimmt.
So einfach ist es manchmal. Und natürlich, in unserem Alltag vergisst man das manchmal. Ja, ich sage dann, oh, der Ski hat nichts getaugt. Aber es kommt halt viel schneller zurück. Ja, hast ja was erlebt. Sei froh, dass du an der Startlinie stehen durftest und dass du halt Zweiter geworden bist. C'est la vie.
Ich hätte noch 2 Fragen und das eine wäre, ihr könnt das für euch beantworten oder für den Triathlon oder für Challenge Rot, wie auch immer, aber was würdet ihr gerne über eure Zukunft wissen?
Ich glaube, mich beängstigt der Gedanke eher. Ich lasse mich überraschen, Niklas.
Also dich beängstigt der Gedanke, an die Zukunft zu denken?
Nee, ich möchte nichts von der Zukunft wissen, weil dann ist sie irgendwie schon so vorgeschrieben. Aha. Will ich gar nicht, sondern das darf offen sein und das darf das kommen, was will.
Das finde ich eine richtig schöne Sichtweise. Was ist bei dir?
Fast identisch, ja. Lebe den Tag. Und dann darfst du nicht in die Zukunft schauen. Es gibt zwar einen guten Satz, den habe ich früher immer in der Schule ins Poesiealbum geschrieben. Das gab es ja bei uns früher noch. Heute gibt es sowas nicht mehr. Ich habe immer reingeschrieben, ich schaue vorwärts, nie zurück. In der Zukunft liegt das Glück. Ja. Und gut, das ist ja nichts Negatives. Aber ich lebe im Hier und Jetzt sehr, sehr intensiv. Sehr intensiv, ja.
Auch schon ein schöner Satz. Also mit dem, schade, dass es ein Poesiealbum nicht mehr gibt, dann könntest du noch mal reinschreiben. Letzte Frage. Ihr dürftet eine Regel festlegen, die für alle Menschen auf der ganzen Welt gilt. Welche Regel wäre das?
Respekt. Respektiere den anderen, egal was er ist, woher er kommt, was er denkt, vielleicht konträr zu dir selbst, total abgeneigt, aber respektiere ihn, er ist ein Mensch. Und wir sind alle Menschen und kommen vom Staub. Wir werden wieder Staub sein. Wir sind da nichts. Ganz einfach.
Also respektiert euch.
Ja.
Finde ich sehr gut.
Und bei mir geht es ein bisschen in die ähnliche Richtung, einfach auf den anderen mal schauen. Einfach mal auf den anderen gucken. Und wenn das jeder tun würde, hätten wir wahrscheinlich weniger Probleme.
Das stimmt. Wäre auch schön, wenn das gelingen würde. Das war es tatsächlich. Danke, dass ihr die Zeit genommen habt.
Sehr gerne.
Ich weiß ja nicht, ob ihr mit Erwartungen hergekommen seid, aber wie war es für euch?
Nee, für mich war nur, das Navi meiner Frau ist ein anderes wie von meinem Porsche Cayenne. Und ich habe einfach gesagt, ich freue mich, Felix mal zu sehen, richtig so zu sehen. Und null Erwartung, null. Ich wusste auch gar nicht, was du fragen wirst. Ich habe einfach gesagt, naja, lass ihn fragen.
Ja.
Du kannst mich alles fragen oder Felix kann mich alles fragen. Du kriegst alles eine Antwort, ich muss auch auf keinen mehr Rücksicht nehmen.
Ihr habt ja auch beide unheimlich schnell und total selbstverständlich zugesagt.
Weil ich mich gefreut habe. Ich habe mich wirklich gefreut auf das Gespräch, ja.
Kannst du sagen, worauf du dich genau gefreut hast oder was der Grund war?
Ich glaube einfach, dass wir heute Zeit haben, mal zusammenzusitzen und auch über das Erlebte zu reden und eben auch zu sehen, hey, so sehr man sich vielleicht mal bekriegt hat oder sonst was, es ist wunderschön, dass da ein Respekt da ist, dass man den anderen wertschätzt, dass man den anderen auch versteht, warum hat er sich denn so verhalten damals? Und das gilt ja für mich genauso, ne? Oder für meinen Dad damals. Und das ist sehr befreiend und befriedend auch, wenn man einfach sieht, hey, okay, das andere ist kein Arschloch, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, sondern jeder war damals ein bisschen so in seiner Welt gefangen und schön, wenn man sich heute so austauschen kann und auch so in die Augen schauen kann und auch dem anderen Respekt zollen kann.
Ja, wie schön, dass das heute der Grund war und der Anlass war, hier an meinen Tisch zu kommen. Oder dass das dann für euch irgendwie genau das erfüllt hat.
Ein Satz noch. Weißt du, was Klick gemacht hat für mich vorhin, als ich auf den Parkplatz da gefahren bin? Da stand ich mit meinem Stand Hawaii Holiday Service. Da fing alles an.
Und in der ehemaligen TSV-Turnhalle, da bin ich nämlich 1999 hingegangen zu dir und Ines und habe über Silvester Hawaii gebucht. Da war ich mit euch erst in Honolulu, dann kurz in Kona über Silvester und dann sind wir noch nach Lihue geflogen, Kauai. Und Kauai. Die Insel hat mir tatsächlich am besten gefallen.
Die Garteninsel.
Genau, richtig. Und da hast du mir die Reise damals organisiert.
Das war für mich vorhin wirklich dieser Parkplatz. Und da wurde mir bewusst, hier fing alles an.
Auch richtig schöner Moment wahrscheinlich, oder?
Aber auch gewaltig. Das so, so Sachen berühren mich. Ich nehme die auch auf, das saugst du auf und denkst, Mensch, das ist wirklich so.
Ja.
Das mag, ich bin ein Romantiker, ein hoffnungsloser Romantiker, aber es ist so.
Die Romantiker sind wir, glaube ich, alle im Sport.
Das stimmt, ja.
Also, danke an die beiden Gäste, danke an dich fürs Zuhören, danke an In Silence und Selfish für die Unterstützung und jetzt freue ich mich drauf, wenn wir uns ganz bald auf der Trivue-Tour sehen. Wenn du noch kein Ticket hast, dann holst du jetzt auf trivue.de oder schau schnell in den Shownotes vorbei.